Guten Abend. Es ist der vierte Dienstag im Januar 2020. Das heißt, es ist Zeit für das erste Penta-Radio des vielleicht neuen Jahrzehnts. Je nachdem, wen man fragt. Genau. Und als erstes gibt es wie immer die News, oder? Beziehungsweise erstmal stellen wir uns vor. Im Studio ist nämlich
der Simon.
Und der Honky.
Und der Stefan.
Und der Sandro.
Und die Nathalie.
Sehr gut. Als erstes gibt es wie immer die News. Und weil ja das Jahr gerade angefangen hat, war wohl Kongress, habe ich gehört.
Für alle, die nicht wissen, was der Kongress ist. Was ist der Kongress, Stefan?
Was der Kongress Stefan ist, kann ich nicht sagen, aber der Kongress ist der mittlerweile 36. Chaos Communication Congress, das größte Hackertreffen Europas, veranstaltet vom Chaos Computer Club in der Messe Leipzig. Und da kommen dann so, ich weiß nicht genau, ich glaube 17.000 Leute ungefähr waren dieses Jahr da. Das waren so die Tickets, die verkauft wurden. Es hätten sicherlich auch mehr Leute haben können, wenn die Organisation dafür ausgelegt wäre. Es würden sicherlich gerne noch 30.000 Leute kommen oder sowas. 17.000 konnten wir aufnehmen und ihnen eine bunte Welt voller Lichtinstallationen und blinkenden Computern und Vorträgen und Workshops und Informationen und Desinformationen für 4 Tage insgesamt präsentieren.
Da wir uns ein bisschen die Zeit sparen wollen, da über jeden einzelnen Vortrag und Empfehlungen drüber wegzugehen, können wir nur die Sendung, die Freakshow, die 245. davon empfehlen. Dort wird ziemlich genau über die einzelnen Talks, die öffentlich zugänglich sind, auf media.ccc.de, öffentlich einsehbar, ohne Werbung, finanziert durch die Mitgliederspenden, Mitgliederbeiträge und Spenden. Dennoch hatten auch der Chaos Computer Club Dresden und auch andere Clubs dort quasi Teilhabe und um genau zu sein, Halle, Dresden, Leipzig, Potsdam, Chemnitz, Zwickau, Vogtland, Jena, Weimar, Erfurt, Gotha und Magdeburg. Unter dem Label Chaoszone haben sich die Leute zusammengefunden und haben da so was gemacht. Wer von euch war da und hat's gesehen?
Ich bin mal so ein bisschen dran vorbeigelaufen, aber ich weiß, es waren hier Leute auch ziemlich intensiv in die Orga involviert.
Es waren also so mindestens 200 Leute, vielleicht auch 300, je nachdem, wie man zählt. Wir hatten dort neben den üblichen Tischen, die man braucht und die Deko, die man braucht, um da nicht unterzugehen, auch eine Bühne mit eigenem Vortragsprogramm. Etwa 30 Programmpunkten, die kann man sich teilweise auch online anschauen. Der Vorteil von den kleinen Bühnen ist, dass nicht alle Talks aufgezeichnet würden. Manche sagen auch, es ist ein Nachteil. Einen Vortrag von unserer kleinen Bühne, den ich empfehlen kann, ist, dass DevOps Disasters von Stefan, den Link findet ihr in den Shownotes.
Aber nicht ich.
Ja, stimmt, das ist ein anderer Stefan, das muss man mal dazu sagen. Auf jeden Fall kann man sich das gut anschauen und der ist auch auf YouTube sogar verfügbar, glaube ich. Den Fahrplan der Chaoszone werden wir euch auch verlinken, wo ihr mal sehen könnt, was da so los war. Unter anderem hatten wir dort eine Musik-Live-Performance von Der Warst. Und der hat da live auf der Bühne sehr schräge Musik gemacht, würde ich es mal bezeichnen. Musik mit Visuals, also so auf VGA-Adapter an Gameboy-Telefon und ging da eine Stunde lang richtig ab. Also das war speziell.
So schräg, dass es Teile der Orga gab, die das abbrechen wollten. Mhm. Gerüchten zufolge.
Und der Vortrag der DevOps Disasters, den du gerade erwähnt hattest, ist auch eine gute Überleitung, denn da war ja als Herald eine Redakteurin vom MDR dabei, mit der ich ein bisschen rumgelaufen bin auf dem Kongress. Und daraus ist eine Podcast-Folge entstanden von MDR Wissen, meine Challenge. Ich habe auch den Link dazu in die Shownotes getan, das kann man also darüber wiederfinden. Und da ist tatsächlich auch Honky zu hören gewesen.
Ja, als erfolgreicher Teilnehmer des Desinformationstisches habe ich dort wohlwissens Leute desinformiert. Das heißt, man konnte bei uns anrufen unter der Nummer Info, denn alles andere wäre ja richtige Information. Und konnte da so Dinge fragen wie, wann ist der nächste Talk oder wie geht's dir eigentlich? Aber damit sind wir, also möchte noch jemand was zum Kongress sagen? Gibt es Dinge, die ihr erwähnen möchtet, so spezielle eigene Erfahrungen, die jetzt nicht Vortragsprogramm waren? Was war das Schrägste, was war das Unerwartetste, was ihr gesehen habt?
Ja, also das Schrägste habe ich ja bereits in der Vorbereitung erzählt, aber das ist leider nicht jugendfrei, das werden wir nicht wiederholen.
Es gab da auch Leute, die Desinformation im Vortragsprogramm gestreut haben. Ja. Wir gehen, wie gesagt, nicht weiter drauf ein. Okay, damit kommen wir zum nächsten Punkt. Der WDR nimmt ein Satirevideo auf. Meine Oma ist eine alte Umweltsau.
Da müssen wir darüber jetzt noch reden. Ich meine, das war doch auch zwischen Weihnachten und Neujahr. Und jetzt gucke ich so rauf und es ist auch schon wieder 4 Wochen her.
Das Original war sogar vom November.
Ja, sehr gut. Ja, es ist wieder dieselbe Debatte. Die Leute sind sich irgendwie nicht so einig darüber, was Satire jetzt eigentlich genau ist und was es darf und so weiter. Ja.
Also ich finde es halt bemerkenswert, dass da Menschen sich diskriminiert fühlen. Wenn sie sich nicht angesprochen fühlen würden, dann würden sie sich darüber auch nicht aufregen. Und wenn ich mich von sowas angesprochen fühle, dann hat es vielleicht auch was Wahres.
Ist ja gut, wenn es jemanden trifft, dann hat es nämlich Relevanz. Okay, der nächste Punkt. Maintainer von Actix Web. Was ist das denn?
Ja, Actix Web ist ein Web-Framework, also eine Programmbibliothek für Webanwendungen, geschrieben in der Programmiersprache Rust. Und der Maintainer ist da jetzt kurz mal ins Licht der Öffentlichkeit geraten, als er nämlich sehr öffentlichkeitswirksam hingeschmissen hat, das ganze Repo einfach gelöscht hat und beziehungsweise privat gemacht hat und stattdessen nur einen einzelnen Textdatei hingelegt hat, wo er mal eine schöne Runde Publikumsbeschimpfung gemacht hat und sich darüber aufgeregt hat, dass Open Source Maintainer andauernd zu tun haben mit irgendwelchen Nutzern, die jetzt glauben, dass sie irgendwelche Rechte haben gegenüber dem Maintainer und dass er jetzt für sie kostenlos zu arbeiten hat, weil er mal irgendwann dieses Programm, diese Bibliothek frei ins Internet gestellt hat und dann halt rangehen, als ob sie da bezahlte Kunden sind und jetzt gefälligst Support haben wollen. Und ein paar Tage später hat er dann diese erste initiale sehr starke Reaktion dann ein bisschen abgemildert und hat dann gesagt, ja, es ist vielleicht schon ein bisschen arschig, jetzt deswegen das ganze Repository wegzumachen und jetzt gibt es einen neuen Maintainer.
Okay, das heißt, ja, auch für Leute, die jetzt wahrscheinlich, also außerhalb dieses Raumes sind, wer Software frei programmiert, kostenlos zur Verfügung stellt, ist deswegen noch lange nicht verpflichtet, dort sklavenartig den Support oder die Unterstützung für diese Software zu machen. Und das ist ein Aufschrei gewesen, der quasi in der Zeit stattgefunden hat. Kann man so grob zusammenfassen. Okay. Ja. Der nächste Punkt, den habe ich reingemacht, das fand ich einfach nur spannend, denn die Türkei nutzt jetzt Drohnen mit Maschinenpistolen. Hooray! Das heißt, da fliegen jetzt wirklich Drohnen rum, an denen Gewehre dran sind und das sind nicht nur so Pistolen, sondern schon so was mit Mehrschuss. Habe ich euch mal den Link reingepackt, kann man
das,
sich mal angucken.
Das ist doch sicher, dass da nochmal ein Mensch entscheiden muss, ob die KI jetzt richtig Bilder erkannt hat.
Bin ich mir hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall sah das Ding ganz schön gefährlich aus.
Haben sie es selber gebaut oder hat es ihnen jemand nicht verkauft oder?
Also ich weiß nicht, was man genau können muss, um sowas zu bauen. Letztendlich ist es ja eine fliegende Drohne mit ein bisschen Payload, also
ja, aber wir wissen.
Also ich meine, wir haben als Team-Event auf Arbeit mal Roboterautos gebaut. Das ist so eine Sache, die ist schon, da gibt es schon fertige Tutorials und Bausätze und sowas und das kann man irgendwie tatsächlich in einem Tag da auch Modelle trainieren, dass dann das automatisch auch auf der Strecke fahren kann. Das war ganz faszinierend. Von daher, also kann natürlich sein, dass das irgendwie ein 10 Milliarden Euro Projekt ist von irgendwelchen Zulieferern oder sowas. Kann natürlich auch sein, dass das irgendwie 3 Studenten mal schnell zusammengeklöppelt haben.
Also zusammengefasst, wer die Hardware hat, der kann das sich. Für den gibt es das für jeden quasi.
Ja, die Software ist nicht das Problem. Die das Zuverlässigkeit ist vielleicht dann das Problem, aber das ist ja auch die Frage, wie wichtig einem das ist.
Das Ding ist 25 Kilo schwer und schießt 15 Schuss in einem Burst ab. Beziehungsweise kann die natürlich auch einzeln abschießen, aber die Firma, die das hergestellt hat, heißt Azizgard, aber wo die jetzt genau herkommt, kann ich euch nicht sagen. Okay. Weil ich es heute auch hier auf dem Monitor vom Coloradio gesehen habe, eine weitere News, und zwar das Geschäftsmodell von Avast wurde erraten. Was ist das Geschäftsmodell von Avast? Also wer weiß, was Avast überhaupt ist?
Das schützt mich doch vor Viren, oder nicht?
Genau, das ist nämlich diese Art von Virenscanner, den man sich kostenlos herunterladen kann und getreu der Reihe, wenn es nichts kostet, bist du das Produkt, ist natürlich die Frage, wie finanzieren die ganzen sich? Und nun ist ein Dokument oder eine Dokumentensammlung oder ein Datenreichtum zutage gekommen, bei dem es Datensätze gab, und zwar von 435 Millionen aktiven Nutzern. Zumindest gab es davon 100 Geräte, was ich auch schon ein bisschen komische Zahl finde. Also 100 Millionen Geräte sind quasi abgeschnorchelt worden von Avast und haben dort, währenddessen sie die SSL-Verbindungen aufmachen, wertvolle Informationen über ihre Kunden gesammelt. Und zwar mit der Absicht, damit Datenbanken aufzubauen, um zum Beispiel Aussagen darüber zu treffen, wer vor dem Computer sitzt, wie viel Geld der so verdient, wofür die Person sich so interessiert und wie kauffreudig die Person ist. Und das ist jetzt nicht so, dass das irgendwie niemanden interessiert hätte, dass sie das getan haben, sondern darunter sind halt so namhafte Kunden gewesen, sowas wie Home Depot, Google, Microsoft, Pepsi und McKinsey. Das sind alles so sympathische Firmen, die dort Geld rein investiert haben, um noch mehr über ihre Nutzer zu lernen und bessere Werbung anzubieten natürlich bloß. Und die haben halt auch Google-Suchen aufgemacht, die haben GPS-Koordinaten benutzt, die haben in Google Maps mit reingeschaut, die haben LinkedIn-Profile abgeschnorchelt, die konnten halt dadurch, dass sie die SSL-Verbindungen aufmachen können, das heißt, dass quasi das kleine grüne Schloss im Browser zwar weiter angezeigt wurde, aber das kleine grüne Schloss quasi nur bis zum Avast ging, also bis zum Virenscanner und vom Avast dann wieder ins Internet, gab es halt die Möglichkeit, den Inhalt damit mitzuschnorcheln und das waren angeblich, waren da keine persönlichen Informationen drin, also so Name und Geburtsdatum und was man natürlich per GDPR oder per Datenschutzrichtlinie als persönliche Information deklarieren könnte, wurden darin nicht so richtig gefunden. Aber wie wir wissen, kann man durch bestimmte URLs und bestimmtes Verhalten auch darüber schon wieder Nutzerprofile machen. Es gab auch mal einen schönen Vortrag auf dem Kongress, How to Build Your Own NSA, kann ich nur empfehlen, sich den mal anzuschauen, zu der ganzen Geschichte. Auf jeden Fall wurde Avast aus dem Google Chrome Store rausgeworfen, das heißt auch AVG, wer das vielleicht schon mal benutzt hat. Es ist nämlich auch als Browser-Plugin verfügbar gewesen und mittlerweile ist es das nicht mehr. Ja, möchte noch jemand was zur Schlangenölbranche sagen, bevor wir Musik hören?
Ich habe den Talk mir mal angeschaut und ich fand ihn wirklich interessant, weil wenn man mal drüber nachdenkt, was in den ganzen URLs drinsteckt, da war zum Beispiel in einem Google Translate, war hinten dran mit ein Polizeitext, weil der Polizist von Deutsch auf Englisch übersetzen musste. Und da war halt Adresse, Klarname und alles einfach drin. Und das ist schon ziemlich angsteinflößend.
Muss man mal drüber nachdenken, welche Texte man eigentlich von Google übersetzen lässt und was damit eigentlich passiert.
Aber es ist doch so schön günstig.
Ja, es kostet nämlich gar nichts, ne? So praktisch.
Kostet nur deine Daten.
Ja, und wie gesagt, der Grundsatz, wenn es nichts kostet, bist du das Produkt. Das kann man nur jedem ans Herz legen, darüber mal drüber nachzudenken. Okay, dann hören wir uns eine kleine Musik an und starten dann in unser Thema nach den schnellsten News der Geschichte. Eine Sache noch, wenn ihr teilhaben möchtet an dieser Sendung, ruft bitte unbedingt an die 0351 320 54711. Wir gehen definitiv ran. Für jeden, der hier anruft, gibt es eine Mate im HQ von mir. Bis gleich.
Aber wissen wir eigentlich, ob Telefon 1 oder 2?
Ja, das finden wir raus. Das kriegen wir dann raus. Bis gleich.
Sei will nicht abbrennen.
Simons Idee war, weil die Musik man nicht im Radio hört, live zu dokumentieren, wie wir hier fehlschlagen, die Musik anzumachen. Also Simon, sing uns ein Lied.
Das nicht, aber ich wollte die Hörer nur wissen lassen, dass diese Stille nicht etwa unsere Verachtung für sie ist, sondern dass wir einfach nur technisch unfähig sind.
Also ich würde jetzt das Jeopardy-Theme pfeifen, aber dann müssen wir am Ende noch GEMA bezahlen.
Am Ende hat jetzt jeder Zuschauer die Chance anzurufen und für uns zu singen.
Ja, genau. Das ist auch eine innovative Idee.
Können wir ja nebenbei die Frage klären, wie viel Informatiker man braucht, um das Problem zu lösen.
Lass uns durchzählen. Eins.
Ich bin offiziell kein Informatiker.
Du hast nicht bei Null begonnen, da war schon der erste Fehler.
Ja. Okay, einer ist im Raum.
Ja, ne, das ist alles live, ne? Also außer für die Podcast-Hörer, für die schneiden wir das natürlich dann alles raus. Können wir die ganzen wichtigen Geheimnisse erzählen, die wir vor den Podcast-Hörern geheim halten wollen. Wie zum Beispiel die Studiotelefonnummer 0351 320 547 11.
Die ist ja noch nie im
Publikum. Wir erwarten eure Anrufe. Ruf mich an.
Call me, baby.
Genau.
Wie hieß die Sängerin?
Was machen wir eigentlich, wenn da wirklich einer anruft?
Dann regeln wir genau dieselben Regler hoch, die uns jetzt im Stich gelassen haben. Also ich habe jetzt in mehreren Browsern und in mehreren Musikabspielgeräten quasi den Sound aufgemacht. Das heißt, unser Sound, den wir jetzt sprechen, der kommt an. Aber die Musik, die vorhin übrigens noch einwandfrei aufgenommen wurde, ist jetzt nicht mehr da. Ist der Klinkenstecker raus? Nee, das kann nicht sein, weil wir uns ja, obwohl, das kann doch sein. Vielleicht hat jemand mit den Füßen zu sehr gestrampelt. Ach Leute, wir wollten professionell wirken. Einmal im Leben wollten wir professionell wirken.
In der Podcast-Version schneiden wir das Musikaudio dann einfach an die richtige Stelle rein.
Ja, aber ich glaube, Simon, das liegt nicht an der Hardware, das liegt an der Software, weil ich sehe nämlich im Audacity auch nicht, dass die Musik abgespielt wird. Das heißt, wenn wir still sind, kommt hier keine Musik raus. Das ist also irgendwas in dieser Kiste, die übrigens von Avira geschützt wird. Ein Hoch auf Avira, unseren Virenscanner der Woche. Es gibt ein neues Update. Soll ich mal auf Smart Scan drücken?
Lieber nicht, dann löscht es noch die Aufnahmen oder so.
Okay, Leute, dann wird das heute wahrscheinlich eine
Es hat böse Propaganda gefunden in dieser Aufnahme. Ja, ich würde sagen, dann wird es heute nichts mit Pause. Dann müssen wir ja einfach das durchziehen.
Ich denke auch, das wird sehr spannend. Ich freue mich sehr, dass wir diese Erfahrung mal zusammen machen dürfen.
Ja.
Okay, herzlichen Glückwunsch. Wollen wir so tun, als hätten wir, also für die Podcast-Hörer können wir ja so tun, als hätten wir Musik gehabt. Das heißt,
ich bin dafür, dass wir jetzt einen Cut machen und jetzt fängst du mal ordentlich an zu reden.
Okay, warte. Das Telefon klingelt.
Das Telefon klingelt!
Warte, geh ran, wir schalten es direkt live.
Ich krieg hier ein Freizeichen.
Ja, aber ich habe das Telefon hochgezogen. Leute, es ist der Chaos Computer Club. Kommt runter. Wenn es der gut organisierte wäre, dann wäre das alles anders.
Hier ist der Chaos Radio Club Dresden. Wann klingelt das Telefon draußen? Ja, das könnte sein. Hier steht nämlich
was von 17 Missed Calls. Oh, 17 Fall. Oh, 17 Maten muss ich ausgeben. Das wird teuer. Das können wir doch so nicht machen, Leute. Ich werde doch arm.
Wir könnten natürlich einfach die URL von einem Kodi-MD durchgeben.
Das ist der gleiche Name, also den musst du vielleicht nur eine Mate ausgeben.
Okay, also
nur eine Mate pro Person und solange der Vorrat reicht.
Leute, also wer es nicht mitbekommen hat, wir hatten gerade eben auch Probleme im Radio zu erscheinen, jetzt haben wir Probleme Musik abzuspielen, das ist echt chaotisch, aber... Das soll uns nicht aufhalten.
Wir machen das ganz einfach. Und zwar jeder, der jetzt hier live mit uns chatten möchte, der geht bitte auf das folgende Kodi-MD-Pad. Und zwar Kodi-MD, codimd.c3d2.de/
Lass dir doch nicht die Shownotes kaputt machen.
/pentaradio-kommentare. Ich habe natürlich ein neues Pad dafür angelegt.
Das ist sehr nett von dir.
Also nochmal codimd.c3d2.de/pentaradio-kommentare.
Ich nehme an, alles klein?
Ja.
Kodi mit I oder Epsilon?
I.
Danke.
Mal gucken, ob da irgendwas kommt.
Okay, bis dahin fangen wir jetzt einfach mit unserem Thema an. Also seid willkommen. Wir haben heute zwei Gäste, es freut mich total. Normalerweise sind Gäste immer total überrascht, wie professionell wir hier arbeiten. Heute können wir diesen Eindruck nicht halten, ich bin mir sicher. Das Thema unserer heutigen Sendung ist...
Ausbildung in IT-Berufen.
Hier im Raum haben eine IT-Ausbildung wahrscheinlich alle durchlaufen oder durchlaufen sie gerade noch. Stellen wir uns erstmal unsere Gäste vor. Wir haben Nathalie da. Nathalie ist neu, ich habe sie heute zum ersten Mal gesehen. Nathalie, warum bist du heute hier? Wie kam es zu diesem Umstand?
Ich wurde gezwungen.
Okay.
Fake News, Total Witch Hunt.
Schneiden. Wir sind live im Radio, wir können nicht schneiden. Also das wird alles total grottig. Nee, mal ohne Spaß. Du machst eine Ausbildung im Beruf, im IT-Berufen oder machst du ein Studium? Oder was ist das, weswegen wir dich heute befragen dürfen?
Ich mache tatsächlich ein duales Studium in der Wirtschaftsinformatik. Das heißt, das ist die Schnittstelle zwischen Wirtschaft und Informatik. Ich bin also keine reine super gute Informatikerin.
Okay, und wie lange machst du das schon?
Ich mache es jetzt im fünften Semester. Bin jetzt also Ende des Jahres im September dann fertig. Mhm. Fange jetzt dann in 2 Monaten an mit der Bachelorarbeit. Also ich bin durch und das reicht dann auch.
Und was hat dich zu den Computern gebracht? Also was war das erste Mal, dass du an einem Computer gesessen hast?
Oh, daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Das ist schon sehr, sehr lange her. Die spannendere Frage ist, glaube ich, warum interessiere ich mich für Computer oder IT allgemein? Und ich habe mich angefangen in der 11. Klasse recht intensiv damit zu beschäftigen, wo ich dann eigentlich hingehen will. Und habe dann festgestellt, dass Informatik irgendwie viel mit Mathe zu tun hat und viel mit Information und Wissen. Und total interessant ist, wenn man damit unendlich viel machen kann und in der Zukunft auch immer mehr gebraucht wird, was wir auch jetzt 2 Jahre später schon ziemlich stark sehen, die Veränderung. Und dann habe ich gesagt, das ist cool. Reine Informatik habe ich mich aber nicht getraut und bin dann deswegen in die Wirtschaftsinformatik gegangen und habe mir damit auch quasi noch ein Hintertürchen offen gelassen, falls ich feststelle, so reines Coden ist doch nicht so meins.
Das ist ja tatsächlich auch so ein bisschen so aus der Sicht von mir, also so, als Informatiker ist das immer so ein gängiges Klischee bei den Wirtschaftsinformatikern. Das sind die Leute, die sich nicht komplett auf Informatik committen wollten, die da ein bisschen vor diesem Informatikstudium Angst haben oder sowas. Ist das tatsächlich akkurat?
Für mich ja. Da gibt es aber sicherlich auch andere Typen, die sich da aus anderen Gründen für entschieden haben. Fakt ist aber schon, dass du dir damit einfach eine viel größere Bandbreite offen lässt an Möglichkeiten, was du danach hast, um halt zu arbeiten. Also dadurch, dass du ja in der Schnittstelle sitzt zwischen Wirtschaft und Informatik, hast du halt betriebswirtschaftliches Wissen, womit du für Projekte einen anderen Stellenwert einnimmst, wenn du beispielsweise das Management übernehmen möchtest oder eine reale Einschätzung geben möchtest, einem BWLer gegenüber oder einem Kunden gegenüber, was brauchen wir denn eigentlich für Ressourcen und für Zeit, um das Projekt zu stemmen. Das kannst du im Zweifelsfall beispielsweise besser kommunizieren als ein reiner Informatiker.
Und dieses Studium wird quasi dual betrieben, hast du gesagt. Was bedeutet das? Ist das in einem Betrieb? Ist das in der Uni? Ist das in der Fachhochschule? Wie funktioniert das?
Genau, also ich habe mich damals bei der SAP beworben. Kleiner Hint dazu übrigens, falls jemand mal mit Studenten von uns sprechen möchte. Ihr könnt gerne auf Instagram der Seite SAP-Students folgen.
Warte. Werbung in eigener Sache. Super, den Jingle haben wir auch abgespielt. Wenigstens das hat funktioniert.
Genau. Habe mich dann beworben, wurde dann auch angenommen und da gibt es verschiedene Standorte, auf die man sich bewerben kann und davon hängt dann auf jeden Fall auch ab, auf welche Hochschule man dann am Ende geht. Es ist in jedem Fall eine duale Hochschule, die aber einen gleichwertigen Abschluss macht wie eine Uni oder normale Hochschule, Fachhochschule. Und ich bin dann eben bei dem Betrieb angestellt, werde da monatlich bezahlt und gehe dann immer 3 Monate studieren und 3 Monate arbeiten im Wechsel für 3 Jahre und habe dann mein Studium abgeschlossen quasi.
In Dresden ist es dann die FAD oder?
Nee, in Dresden ist es die Berufsakademie Dresden. Mhm. Genau. Und in Baden-Württemberg zum Beispiel ist es die DHBW, Duale Hochschule Baden-Württemberg.
Bei Informatikern stellt sich die Frage eigentlich gar nicht, aber wie hoch sind die Chancen dann vom Betrieb übernommen zu werden?
Im dualen Studium im Allgemeinen sehr hoch. Also ich glaube, bei uns haben wir eine Übernahmequote von fast 90%. 5%, die nicht übernommen werden, werden nicht übernommen, weil sie aktiv sich für einen anderen Weg entscheiden oder noch einen Vollzeitmaster dranhängen. Also extrem hoch die Rate. Und man muss halt auch daran sehen, gerade im dualen Studium, dadurch, dass du ja vergütet wirst und der Betrieb recht viel Zeit in dich investiert, hat er auch ein Interesse daran, dich zu behalten und bildet für den eigenen Bedarf in aller Regel auch aus.
Also was ich auch sehen kann, im Betrieb gibt es dann auch so eine Struktur, dass man, dass diese dualen Studenten quasi auch angeboten werden, den Abteilungen, dass die Abteilungen selber Projekte definieren können, wo dann die dualen Studenten auch für 2-3 Monate halt in die entsprechenden Teams reingehen, dort bestimmte Aufgaben machen und da interessieren sich durchaus viele Leute für, solche Projekte eben anzubieten, um quasi ihre eigenen Kollegen von morgen quasi auf die Weise schon heranzuziehen. Denn es ist natürlich durchaus attraktiv zu sagen, irgendwie hier ist jemand mit dem Studium fertig, weil der kennt meine komplette Infrastruktur schon bereits und da habe ich keine große Einarbeitungszeit mehr. Also das ist durchaus die Abwägung, warum es für die Firmen sinnvoll ist, auch Auszubildende im Betrieb zu haben.
Ja, Das ist für uns auch schön, weil wir halt auch viel frei entscheiden können, für was wir uns interessieren. Und dadurch eben kann ich in 6 Praxisphasen 6 verschiedene Berufe eigentlich ausprobieren, auch wenn sie halt alle noch mit Informatik zu tun haben.
Was? 6 verschiedene Praxisphasen? Bitte was? Also das heißt 6 mal 3 Monate oder was?
Genau, also ich gehe ja 3 Monate studieren, ja, dann wieder 3 Monate arbeiten. Und für die 3 Monate Arbeitszeit kann ich mir jedes Mal aussuchen, wo ich hingehe.
Ah, schön. Das heißt, du schaust dir verschiedene Bereiche des Unternehmens an und bist aber lang genug dort, damit die Leute sich auch die Zeit nehmen, dir das zu zeigen.
Exakt.
Dementsprechend kriegt man einen schönen Überblick über zumindest das Unternehmen, in dem man gerade ist.
Exakt.
Weil ich könnte es mir problematisch vorstellen, wenn man dann bei einem anderen Unternehmen anfangen möchte. Ist man eigentlich verpflichtet, bei SAP oder bei einer Firma dann eine Weile zu bleiben, wenn man übernommen werden wollen sollte?
Das kommt auf die Firma tatsächlich drauf an. Ich hatte mich auch bei einer anderen beworben. Da wäre es dann so gewesen, ich hätte noch 2 Jahre dort arbeiten müssen oder die gesamten Studiengebühren, die sie da dann in dem Fall für eine private Uni für mich gezahlt hätten, zurückzahlen hätte müssen, quasi als Ausgleich, wenn ich vorher gegangen wäre. Das war auch mit einer der Gründe, warum ich mich dann tatsächlich gegen diese Firma entschieden habe. Prinzipiell ist es aber eben so, dass ich viel selber entscheiden kann, viel ausprobieren kann. Und ich habe jetzt in den Praxisphasen, bin ich von Development über Projektmanagement, Prozessoptimierung, habe ich halt in ganz verschiedene Bereiche reingeschaut und auch die IT selber aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet. Und deswegen denke ich, ist es kein Problem, in ein anderes Unternehmen zu wechseln, weil du ja trotzdem die Skills an sich gelernt hast, auch wenn das Unternehmen sicherlich anders strukturiert ist oder eine andere Kultur hat oder andere Kernthemen.
Also das heißt, du hast angefangen zu studieren, wahrscheinlich wie alle so im Oktober irgendwann, warst dann wahrscheinlich 3 Monate dort,
genau,
beim Studium und hast dir dann die ersten Praxiserfahrungen dort geholt. Ich weiß nicht, wie geheim es ist jetzt zu fragen, wie dein erster Tag quasi im Betrieb war, beziehungsweise an welcher Stelle im Betrieb das war und was da, ich meine, mit 3 Monaten Studium hat man wahrscheinlich noch nicht so viel Erfahrung gesammelt, dass man sich da souverän fühlt oder wie war das?
Also tatsächlich ist es so, vom Punkt her Souveränität, da sind die Leute sehr, sehr offen und freuen sich letztendlich, dass, also zumindest habe ich das so erlebt, dass jemand da ist, der Interesse hat, was zu lernen, und sind dementsprechend auch entspannt und geduldig, wenn du Sachen nicht weißt oder die Skills einfach nicht bringen kannst. Prinzipiell am Anfang war es so, dass wir ein Onboarding hatten über einen Monat insgesamt mit verschiedenen Schulungen, mit allen anderen Studenten und Azubis, die bei der Firma angefangen haben. Das sind ungefähr 180 jedes Jahr. Dadurch ist man relativ entspannt reingekommen und dann hatte sich die Ausbilderin bzw. der Ausbilder von mir darum gekümmert, dass wir aus, keine Ahnung, 15 Praxisphasen oder Angeboten letztendlich wählen konnten. 10 Leute auf 15 Stellen hat man also eine Auswahl gewissermaßen und konnte sich dann da schon natürlich auch wieder nach den eigenen Interessen ein bisschen gehen, was es dann natürlich auch wieder erleichtert hat, zu entscheiden oder sich da halt einzufinden und ins Team einzufinden, auch wenn man selber nicht viel Vorwissen mitgebracht hat.
Was waren deine Interessen und wofür hast du dich entschieden? Also nur grob die Abteilung, also nicht Abteilung jetzt mit der Abkürzung, sondern so, war es eher Konsolen klicken, war es Konsolen tippen, war es eher, keine Ahnung, Geschäftsprozesse definieren? Ich meine, du wirst ja nicht nur die informatischen Abteilungen besucht haben, sondern auch die betriebswirtschaftlichen, oder?
Genau. Also jetzt in der ersten Praxisphase war es im Bereich Cloud-Plattform-Integration, wo letztendlich eine App auf der Plattform entwickelt wurde, die dann dafür sorgt, dass, ja, zu kompliziert zu erklären.
Okay, also schon die informatische Seite. Und da hat man sich dann direkt so mit root@cloud-Instanz direkt lostippen lassen?
Nicht ganz so. Ich habe am Anfang erstmal eine Schulung bekommen, letztendlich über OpenSAP, was auch eine freie Plattform ist für jeden, offen benutzbar quasi, und habe mir das halt angeschaut und habe dann regelmäßige Meetings gehabt mit, es waren 2 Verantwortliche in der Praxisphase für mich und habe halt alle meine Fragen stellen können, habe bestimmte Einblicke bekommen, die haben sich dann tatsächlich auch Zeit genommen, mir die Prozesse zu erklären und was sie da eigentlich machen und mich dann auch im Anschluss mit kleineren Entwicklungsaufgaben betreut quasi und mir halt auch da aber wieder Ansprechpartner zur Seite gestellt, die dann erklärt haben, warum entwickle ich das so, warum funktioniert das gerade nicht, was passiert da?
Das klingt echt danach, als würden sich die Leute die Zeit nehmen. Also das ist auch quasi für ein Unternehmen teuer, dann einen Ingenieur abzustellen oder 2 Ingenieure oder keine Ahnung, einen Schlips. Also es kostet ja alles Zeit und Geld, ne? Nee, total spannend. Das heißt, deine erste Phase, also Projektphase, wie hast du gesagt dazu?
Praxisphase.
Hast du da quasi eine Technik gemacht?
Genau.
Und wie lange hat es gedauert, wie viele Technikphasen hat es gedauert, bis du zur BWL gewechselt bist?
Anderthalb.
Okay.
Also die erste Phase war quasi ein bisschen aufgesplittet, weil ich dann zwischendurch schon mal Kurzuni hatte. Das ist fürs Verständnis ein bisschen schwierig, aber wie gesagt, war halt aufgesplittet. Und da habe ich dann halt nochmal in der gleichen Abteilung die Praxisphase gemacht, diese halbe. Und bin danach dann aber recht schnell ins Prozessmanagement gegangen, in Service letztendlich, in den Servicebereich für Kunden, was aber auch sehr spannend war, weil du dann natürlich technische Komponente hast, aber eben auch viele menschliche Schnittstellen. Und beides in Einklang zu bringen, ist absolut wichtig, damit die Technik so funktioniert oder wirkt, wie sie wirken soll.
Okay. Damit haben wir quasi duale Studien zumindest schon mal angerissen, Stefan.
Ja. Das ist ja dann ein Bachelor, mit dem du am Ende fertig bist. Also genau, bist dann Bachelor of Science, Wirtschaftsinformatik. Und du hattest auch schon erwähnt, man hat dann noch die Möglichkeit, auch einen Master hinterher noch zu machen. Also
genau.
Es ist ja dieses Zwei-Kasten-Studiensystem quasi, was sich ja mittlerweile überall durchgesetzt hat, aufgrund von EU-Richtlinien sowas, dass man erstmal so ein Bachelorstudium macht, was so die Grundlagen sind, und dann kann man noch Master vertiefen. Wie viele machen am Ende so einen Master?
Ich kann gar keine genauen Zahlen nennen. Ich weiß nur, dass es auch da wieder, entweder du machst es eben in Vollzeit, in Kooperation mit der Firma, in Teilzeit in Kooperation mit der Firma, oder du machst es eben komplett in Vollzeit ohne die Firma dann im Anschluss. Und es gibt auf jeden Fall für die ersten beiden Punkte, die ich gerade genannt habe, in Kooperation mit der Firma jährlich 50 Plätze, 50 Stipendien quasi, wo das die Firma dann auch wieder mitfinanziert, und die sind auch jedes Jahr ausgebucht.
Von wie vielen Bachelorstudenten, die es vorher waren?
Na, ungefähr 180 pro Jahr. Also lass es 160 sein, es sind da noch ein paar Auszubildende, die dann da sich nicht drauf bewerben können. Also jeder Dritte macht es auf jeden Fall. Und dann gibt es sicherlich noch ein paar, die das dann über andere Wege machen oder später nochmal dranhängen.
Da das jetzt ein Studium war, heißt das auch, man braucht dafür die Hochschulreife, also Abitur oder
genau, oder irgendeine
Fachabitur oder sowas.
Genau, oder irgendeine Qualifikation, die dem dann am Ende gleichkommt. Es gibt ja auch Wege über eine Ausbildung, dann am Ende noch ein Studium quasi dranhängen zu können. Aber damit kenne ich mich nicht so gut aus.
Ha, aber einen haben wir im Studio, der sich mit Ausbildung bestimmt sehr gut auskennt. Wir begrüßen Sandro. Hallo Sandro.
Hi.
Nee, wie hat das bei dir angefangen? Also wann hast du dich für eine Ausbildung entschieden, beziehungsweise was war dein erstes Computererlebnis, nachdem Nathalie das nicht beantworten wollte?
Erstes Computererlebnis weiß ich tatsächlich noch relativ gut. Ich glaube, das war um 2007 rum, wo wir uns zu Hause Internet, Drucker und Laptop angeschafft haben.
Mhm.
Und da kann ich mich noch gut erinnern. Ich glaube, ich konnte noch nicht mal richtig lesen, und mein Vater hat mir dann was aus dem Internet vorgelesen, was ich aus dem Fernsehen kannte. Und ich finde es erstaunlich, dass ich das immer noch weiß. Und
wir müssen dazu sagen, warte mal, unsere Gäste sind jünger als wir. Deutlich jünger.
Schon 2007 konnte er noch nicht lesen, und ich fühle mich so alt.
Ja. Das ist mir nämlich gerade auch so passiert. Ich meine, als ich so klein war, gab es nämlich noch kein Internet für zu Hause. Naja gut, das heißt, dort hast du das Interesse quasi bekommen. Hast du dann schon während der Schulzeit irgendwas noch mit Computern gemacht? Also man hat ja dann doch irgendwie schon Zugang dazu.
Also ich habe mit Gaming angefangen. Mhm. Ich habe relativ viel Minecraft gespielt. Mhm. Und dann ging das so verschiedene Spielvarianten und Spiele durch, so League of Legends oder Factorio.
Aber das ist noch nicht der, obwohl Factorio ist schon fast wieder programmiert, aber der Sprung zum was mit Computern machen ist ja da nicht drin. Das ist ja quasi nur erstmal Konsum. Oder ich meine, bei Minecraft kann man zum Beispiel Mods schreiben oder bei Factorio irgendwelche Erweiterungen bauen, das hat ja auch wieder Mods. Und ich wollte eigentlich nur wissen, ob du schon mal was programmiert hast, bevor du dich für die Ausbildung entschieden hast, oder was so das erste Programmierprojekt war.
Das erste weiß ich nicht mehr, aber ich habe zum Beispiel Mods geschrieben für Factorio und dann irgendwann irgendwie Interesse am Programmieren gefunden. Mhm. Ich habe mich auch mal an einem Mod für Minecraft versucht, aber nie zu Ende geführt.
Ganz blöd gefragt, so in zwei Sätzen, wie schreibt man einen Factorio-Mod? Ist das
du
nur
nimmst dir einen anderen Mod und kopierst dir aus dem Basisspiel Sachen zusammen und tust dann mit Lua das irgendwie zusammenkleistern.
So Learning by Doing. Und Lua ist ja so eine Skriptsprache, die genau für sowas mal gemacht worden ist. Ich glaube ursprünglich sogar aus dem World of Warcraft-Universum oder sowas, nicht? Ich weiß, dass sie damit groß geworden ist.
Die kommt aus dem universitären Umfeld, weil die Sprache relativ kompakt und einfach ist, dass du die quasi von Studenten implementieren lassen kannst.
Ich hatte nur irgendwas mit World of Warcraft im Kopf und Lua, deswegen dachte ich, das käme daher.
Ja, das ist halt eine relativ kompakte Laufzeitumgebung, deswegen wird das gerne in Spielen eingesetzt, weil das halt diese 100 Kilobyte oder was halt nicht besonders teuer sind, da noch reinzubauen.
Okay, wie funktioniert das mit einer Ausbildung? Muss man sich darauf bewerben? Gibt es da irgendwie einen Ort, wo man sagt, ich will das jetzt machen und dann geht das los? Oder macht man das in einem Betrieb? Erzähl mal so ganz grob, wie man quasi dazu kommt, bis man zu seinem ersten Tag kommt. Also was man alles davor tun muss.
Es gibt mehrere Varianten, wie man das machen kann. Und ich habe jetzt die gewählt, dass ich mir sozusagen einen Betrieb gesucht habe und da mich halt auf eine Ausbildungsstelle beworben habe. Und dann halt so richtig mit Bewerbungsgespräch. Und dann haben die halt gesagt, ja, wir nehmen dich. Wir machen jetzt mit dir eine Ausbildung und... Ja.
Und das heißt, der Betrieb ist ein Ausbildungsbetrieb, der hat quasi wahrscheinlich nicht, das war nicht das erste Mal, dass die da jemanden ausgebildet haben, die wussten also, wie man mit der Schule kommuniziert, also es gibt ja eine Schule, oder? Das heißt eine Berufsschule.
Ja, es ist so, ich glaube, 1-2 Drittel gesplittet und du bist halt 1 Drittel in der Schule und 2 Drittel im Betrieb und du kriegst dann halt direkt so einen IHK-Ausbildungsvertrag, der halt irgendwie von der IHK kommt und dich dann auch gleichzeitig mit zur Schule anmeldet und ja, und dann landest du halt dort und ja.
Okay, das heißt, selbe Frage wie bei Nathalie. Du bist den ersten Tag dort und wahrscheinlich erstmal in der Schule, oder?
Ich war den ersten Tag tatsächlich in der Schule. Ja. Das muss aber nicht so sein, weil wir sind in so Blöcke aufgeteilt. Ja. Und es gibt dann auch welche, die fangen einfach im Betrieb an und haben die Schule noch nie von innen gesehen.
Mhm. Okay, das heißt, in der Schule hast du angefangen. Was sind da so die Fächer, die man da hat? Ich meine, du hast, also erstmal noch, welchen Ausbildungszweig hast du eigentlich?
Ich mache eine Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung.
Ah, okay.
Und der ist dieses Jahr wieder ausgelaufen. Da gibt es schon wieder neue Berufsgruppen. Das heißt also, es ist schon gar nicht mehr aktuell.
Ich weiß, Systeme und Integration oder Systemintegration gibt es
auch. Ich hatte es auch so gekannt als Anwendungsentwicklung auf der einen Seite und Systemintegration auf der anderen Seite. Aber ja.
Das sind auch die beiden, mit denen ich schon mal Kontakt hatte. Deswegen.
Aber wenn es noch weitere gibt. Die es bis 2019 gab und jetzt die jetzt neu anfangen, da gibt es dann 5 neue, die irgendwie ganz komisch heißen und wir mussten halt mal wieder was Neues erfinden.
Okay, das heißt...
Naja gut, das Feld ändert sich ja auch wahrscheinlich schneller als die allermeisten anderen Ausbildungsberufe, von da halte ich das jetzt nicht für sehr überraschend, dass sich da auch mal die Ausbildungsinhalte ändern und die Lehrpläne und dementsprechend auch die Bezeichnungen.
Ich finde es fast beruhigend, das zu hören, weil Informatik einfach aktuell bleiben muss, auch gerade in der Ausbildung und in der Ausbildung. Wenn sich dann der Name ändert, dann hat sich wahrscheinlich auch inhaltlich was verändert.
Also Wikipedia kennt weiterhin Anwendungsentwicklung und Systemintegration, wenn ich hier in den Artikel Fachinformatiker gucke. Also wenn sich da jemand berufen fühlt und diese IHK-Dokumente findet und sowas, ändert doch gerne mal den Wikipedia-Eintrag gleich auf die neue Version.
Okay, wo wir bei Lehrplänen und bei Ausbildungsinhalten waren. Ich würde gerne wissen, was man in so einer Schule unterrichtet bekommt. Also sind das informatische Sachen, sind das auch andere Sachen?
Also du bekommst so Basic-Programmierung beigebracht, also nicht
Basic, Visual sondern Basic.
Nein, sondern so wirklich grundlegende Dinge, die ich alle davor schon irgendwie kannte, deswegen ist das ziemlich öde.
Und also, dann halt, keine Ahnung, machen wir ein paar Worte, HTML, PHP, JavaScript oder C++ oder erstmal irgendwas mit, keine Ahnung, Prozess definieren oder keine Ahnung, was sind so die ersten paar Fächer gewesen?
Also in unserer Berufsschule machen wir C#, so Windows-Forms-Dinge, was für mich ziemlich befremdlich ist, weil ich eher Linux-Sachen mag und dann halt das alles irgendwie komisch ist. Und
also C# ist das Java von Microsoft, kann man so blöd sagen?
Ja.
Und darf ich mal ganz kurz meinen blödesten Informatikwitz erzählen, den es gibt? Why do Java-Programmers wear glasses? Because they don't C#. Ich habe auch lange C#-Entwicklung gemacht, also total bescheuert. Also letztendlich programmiert man Windows-Anwendungen damit. Und zwar mit dem .NET-Framework. Man hat da. Also
mittlerweile wird es von Microsoft auch unter Linux unterstützt.
Ja.
Mit .NET Core.
Echt? Mit .NET Core sogar? Das heißt nicht nur dieses Mono-Runtime-Gedöns, sondern das ist schon halbwegs benutzbar.
Krass. Jetzt so seit den letzten 2-3 Jahren?
Ziemlich befremdlich, sagst du. Okay, C# habt ihr angefangen. Gab es da, also da hast du quasi gelernt, was ist eine Klasse, was ist eine Instanz und oder was, wo fing das an? Also erstmal die Syntax oder?
Das ist eine gute Frage. Ich habe da ehrlich gesagt nicht so richtig aufgepasst und dann halt okay, nebenbei was anderes gemacht.
Okay.
Weil ich fand den Lehrer jetzt auch nicht so die Leuchte im Erklären. Und es hatten relativ viele in der Klasse Probleme, da irgendwie reinzukommen. Und ich hatte damit schon vorher mal was mit C-Sharp gemacht und Forms, deswegen konnte ich das schon. Und wir haben das auch ein bisschen im Betrieb für so 2-3 Nischenprodukte oder Projekte. Und ich hatte damit relativ wenig Probleme, aber viele in meiner Klasse, die jetzt nicht irgendwie Studienabbrecher sind oder schon programmieren konnten, hatten übelst Probleme, da irgendwie mitzukommen. Und das habe ich auch in der Projektarbeit gemerkt, die wir dann irgendwie so vom ersten ins dritte Lehrjahr machen, dass man da relativ viel bei Basic-Dingen nachhelfen muss und die Leute eigentlich nicht wirklich alleine klarkommen.
Okay, also.
Ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal von dem, von dieser Programmierung halt als Ausbildungsinhalt, was man auch beim Informatikstudium dann sieht, dass relativ viele Leute reinkommen, die halt mit diesen Programmiertätigkeiten schon vertraut sind, weil sie es schon privat als Hobby gemacht haben vorher. Und dann hast du halt auf der anderen Seite halt diese doch relativ große Gruppe von Leuten, für die das allererste Mal ist, dass sie programmieren. Und da gibt es halt die Schwierigkeiten durchaus für das Lehrpersonal halt beide Seiten wie mitzunehmen, weil wie willst du das machen? Willst du wirklich beim absoluten Urschleim anfangen, dann verlieren dann die, die es bereits können, das Interesse oder halt andersrum, fängst du halt auf einem höheren Niveau an, dann ist es halt für die Neueinsteiger blöd. Das hast du so in anderen Ausbildungsberufen vielleicht nicht so in dem Maße.
Ich glaube, da sollte man nicht zu sehr sich dem hingeben, dass das wirklich so ist, weil, also ich habe das zum Beispiel auch von Leuten im Automobilbereich gehört, die da irgendwie so eine Mechatroniker-Ausbildung machen, dass es da durchaus auch Lehrlinge gibt, die irgendwie nach einem Dreiviertel Lehrjahr noch nicht selbstständig Räder wechseln können, was man ja jetzt vielleicht sonst auch von Menschen erwarten könnte, dass man diesen komplexen Vorgang vielleicht lernen könnte.
Am Ende muss man dazu auch immer sagen, dass es halt eine Ausbildung oder ein Studium ist. Ja. Also was, wo du als Person was bei lernen kannst. Und wenn du merkst, dass du Schwächen hast, dann musst du dir halt Wege suchen, diese auszugleichen. Und das wird, denke ich, immer wieder auftreten und auch in verschiedensten Fächern oder auch mal in der Praxis. So. Aber wenn man es möchte, dann findet man auch immer Menschen, die einem da helfen. So.
Weil du fragtest, wie man das lösen kann, dass nicht alle programmiert haben schon mal in ihrem Leben. Ich weiß nicht, wer von euch in der Schule hatte erstmal Informatikunterricht? Fangen wir mal so an, okay.
Ja.
Fast
ja.
Alle.
Nee, mit der Hand melden funktioniert ja dann nicht mal so.
Okay, und wer davon hat auch mal was programmiert im Informatikunterricht?
Ja.
Okay. Wir haben was mit Delphi programmiert.
Ja, wir hatten sogar Prolog.
Oh, Prolog ist hart.
Ja, das ein Semester, das war Grenzerfahrung.
Aber auch da muss man wieder sehen, dass jeder, der Informatik hatte, was ja durchaus auch heute noch nicht Standard ist, hatte das mitunter auf unterschiedlichen Niveaus. Und auch jeder hat irgendwie mal was anderes programmiert. Also ich habe bei mir zum Beispiel auch welche, die haben Python programmieren gelernt in der Schule, haben es danach halt nie wieder benutzt. Ich hatte ein bisschen HTML, ein bisschen Java, aber auch nicht so tief, dass ich sage, ich bin auf dem Niveau von jemandem, der das schon länger macht, wie zum Beispiel Sandro.
Ja. Nee, kann man ja auch gar nicht. Und das geht auch in der Schule darum, nicht darum, quasi ein Themengebiet so speziell so gut zu können, dass man das quasi danach auch direkt beruflich ausüben kann. Aber was es auf jeden Fall vermittelt, ist ein gewisses Grundverständnis für, wie funktioniert das? Ja, also wie breche ich Probleme so weit runter, dass es eine Maschine verstehen kann? Und ist das was für mich? Ne? Das ist die zweite Frage. Und das ist halt genau das, was man sich dann quasi in der Ausbildung vorher hätte beantworten können, ob man das vielleicht, also in einem gewissen Prozentsatz, ne? Wahrscheinlich nicht auch für alles. Aber dieses Programmieren lernen ist halt so mittlerweile, wir haben so viel Computer, so viel Technik, das Verständnis dieser Technik sollte auf jeden Fall, meiner Meinung nach zumindest, in der Schule irgendwo stattfinden. Und vielleicht nicht nur im Informatikunterricht, sondern auch die Handhabe von Technik, sowas wie Wikipedia bedienen, ne? Oder Wikipedia einschätzen können, ist halt nicht eine informatische Aufgabe, sondern es ist die Aufgabe einer Naturwissenschaft oder eines gesellschaftspolitischen Faches.
Was du ja auch siehst, es scheint ja irgendwie so eine, zumindest popkulturell ist das ja, gibt es ja oft mal so eine Unterscheidung zwischen Leuten, die was von Technik verstehen und die Leute, die was von Technik nicht verstehen. Ihr müsst euch jetzt, wenn ihr das hört, natürlich meine Gänsefüßchen dazu denken, die ich hier gestikuliere.
Hat man deutlich gehört.
Ja, und der Unterschied ist ja letztendlich nicht mal, dass dann die Leute, die was von Technik verstehen, irgendwie jeden Abend 300 Seiten Handbücher lesen, bevor sie ins Bett gehen und deswegen einfach jedes System halt in- und auswendig kennen, sondern das sind halt Leute, die, wenn sie irgendwie mit einer Fehlermeldung konfrontiert werden, halt systematisch irgendwie versuchen können, diesen Fehler einzugrenzen.
Schritt 1 ist die Fehlermeldung zu lesen. Also Leute, bitte, bevor ihr anruft, lest. So, jetzt weiter.
Genau, solche, einfach solche Sachen, ne? Also irgendwie erstmal eine Fehlermeldung irgendwie lesen, erstmal irgendwie gucken, was kann ich vielleicht daraus irgendwie, ne, und das dann irgendwie in Beziehung setzen, das vielleicht einfach mal in eine Suchmaschine eingeben und irgendwie durchlesen, was andere Leute damit dann irgendwie angefangen haben oder sowas. Also halt so eine systematische Problemlösungsstrategie, die ja Leute irgendwie bei anderen Dingen auch entwickeln können. Ne? Also wenn irgendwie die Waschmaschine kaputt ist, dann können die Leute auch irgendwie ein Verständnis davon entwickeln, irgendwie vielleicht nach dem Klang irgendwie zu hören, was da irgendwie kaputt sein könnte oder sowas. Oder wenn irgendwie der Siphon tropft, dann kann man das auch irgendwie machen. Aber bei Technik scheint da vielleicht auch irgendwie eine gewisse gelernte Berührungsangst da zu sein, halt nichts kaputt machen zu wollen oder sowas und deswegen davor zurückzuschrecken. Und das wäre wahrscheinlich ein Inhalt, den man in so einem Informatikunterricht mehr vermitteln müsste, als irgendwie welcher Knopf im Excel macht jetzt was, dass man eine Problemlösungskompetenz den Schülern in dem Fall dann mitgibt, sowas zu verstehen, so ein Computersystem auch mal zu diagnostizieren können oder zumindest irgendwie eine erste Einschätzung vornehmen zu können oder zumindest eine Recherche vornehmen zu können.
Aber dieselbe Argumentation könntest du auf Autos anwenden. Theoretisch müsste jeder Schüler wissen, wie ein Auto grob funktioniert, damit er damit
sinnvoll... Ja, heutzutage sinnvoll fast nicht mehr, ne?
Ja, das ist...
Nein, also, nicht? Aber ich finde generell, da würde ich gerne eine Brücke zu schlagen zu der Zukunft allgemein, worauf wir jetzt halt alle zulaufen und auch alle, die das jetzt gerade hören, weil sie vielleicht überlegen, einen Ausbildungsberuf zu machen in der IT oder eben das noch nicht gemacht haben, noch in der Schule sind. Die Core-Skills für die nächsten Jahre sind zum einen die Methodik, wie gehe ich damit um, wenn ich irgendwo nicht weiterkomme, und dann die Kreativität, auf Situationen reagieren zu können. Also nicht die Kreativität zwingend, Bilder malen zu können, das kann ich zum Beispiel auch nicht, sondern selber entscheiden zu können, was mache ich, wenn ich auf ein Problem stoße, was mache ich, wenn mir was Unbekanntes gegenübersteht und wie kann ich mir einen neuen Lösungsweg ausdenken? Und das ist, glaube ich, so ein Core-Thema, was man einfach lernen muss und was einem in jedem Bereich aber auch weiterhilft.
Das ist ja auch, wenn du guckst, die Debatte über Bildungspolitik, dann ist ja immer so die Lieblingsfrage von Leuten, die Lieblingsforderung, wir brauchen das neue Schulfach X. Und also wenn man irgendwie wirklich all diesen Forderungen nachgehen würde, dann wären die Schüler ab sofort 25 Jahre in der Schule, weil man irgendwann mal diese ganzen Inhalte da reinstopfen muss. Und das kann ja auch nicht die Lösung sein. Also
wir müssen aufhören, den Schülern alles an Wissen reinzuprügeln. Genau. Weil ich kann es nachschlagen. Ich muss wissen, wie ich 1+1 rechne, aber ich kann nachschlagen, ich kann mir in den Taschenrechner eingeben, was 13 hoch 13 ist. So.
Du willst halt den Leuten irgendwelche Fähigkeiten vermitteln, die quasi selbstverstärkend irgendwie sind. Ne? Und Mathematik vermitteln wir den Leuten ja nicht, damit sie am Ende eine Kurvendiskussion machen können, sondern Mathematik vermitteln wir, weil das ein gewisses Denken schafft, mit dem man sich Sachverhalte aus verschiedensten Gebieten erschließen kann, irgendwie, mit dem man im Alltag auch Überschlagsrechnung machen kann, mit dem man irgendwie Wahrscheinlichkeiten zum Beispiel abschätzen kann, irgendwie mit dem man geometrische Sachverhalte irgendwie durchdenken kann und sowas. Und das ist ja eine Sache, die man dann in sehr vielen Kontexten einsetzen kann oder auch wenn du meinetwegen die Gedichtanalyse nimmst im Deutschunterricht, das dient ja letztendlich nicht dazu, dass ich eine tolle Gedichtanalyse schreiben kann, sondern das dient ja dazu, dass ich irgendwie mich mit Sprache auseinandersetzen kann, dass ich, wenn ich mit Leuten debattiere, irgendwie verstehen kann, welche sprachlichen, rhetorischen Muster sie jetzt gerade verwenden. Und das ist halt ein generelles Problem, glaube ich, in Bildung, dass es zu sehr irgendwie auf diesen Lehrplan verengt wird, da irgendwelche Checkboxen abzuhaken, so wir können jetzt eine Gedichtanalyse in Französisch schreiben und nicht zu hinterfragen, haben wir jetzt die Kompetenz beim Schüler erreicht, die ihm irgendwie weiterhilft am Ende. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass du das natürlich schwer benoten kannst, während so eine Gedichtanalyse in Französisch kann man super benoten.
Aber man kann halt das anders vermitteln, ne? Also wenn du dem Schüler sagen würdest, du lernst das, um dann am Ende damit Sprache analysieren zu können oder andere Menschen besser verstehen zu können, dann würde es sicherlich auch ein anderes Herangehen schaffen und auch eine andere Form von Lernen.
Jetzt sind wir schon wieder in sehr großen Themen drin.
Ja, in sehr großen Themen sind wir jetzt drin. Ich würde aber gerne noch wissen, wie Sandros erster Praxistag war. Also was macht man also wie lange warst du in der Schule, bevor der erste Praxistag war? Ungefähr Monate, Tage, Wochen?
Wochen. 2-3 Wochen so.
Okay.
Oder 4, vielleicht sowas in der Dreh.
Das heißt, da habt ihr, also erstmal C-Sharp ist das eine Thema, was ich mir gemerkt habe, das andere war gar nicht. Was hast du denn noch für Fächer gehabt, außer C-Sharp?
Also wir haben dann noch irgendwie so Geschäftsprozesse und dann noch irgendwie so irgendwelche S-Fächer, ich nenne es irgendwie so Word und Excel bedienen. Weil was anderes haben wir da, machen wir da eigentlich nicht so richtig.
Also S-Fächer nicht wie der Buchstabe S, sondern weil ihr dabei esst.
Nein, doch, die heißen S1 bis 5 durchnummeriert und die okay. hast du irgendwie wild durcheinander und ich muss man nicht verstehen. Und da soll man halt eigentlich so Dinge lernen, meinetwegen jetzt Hardware oder was ist Hardware, was ist an so einem Computer dran? Und ja, eigentlich halt, weil haben wir zum Beispiel nicht gemacht und im zweiten Lehrjahr sagen fast alle Lehrer, auch das hättet ihr ja eigentlich in dem Fach haben müssen, hatten wir aber halt einfach nicht und ja.
Okay, aber was man jetzt vielleicht für die Leute, die keiner noch nie eine Ausbildung gemacht haben, vielleicht noch erwähnen sollte, dass man in der Ausbildung auch so normale Schulfächer hat, was man jetzt im Studium nicht hat, oder ist das bei euch nicht so?
Also wir haben Deutsch und Englisch, aber halt auch irgendwie so 2 Stunden Deutsch die Woche okay. und wir haben kein Mathe, also ja. gar kein Mathe.
Okay.
Also auch kein Fach, was Mathe ersetzen würde. Das haben wir so mal nebenbei in anderen Fächern, weil die Lehrer der Meinung sind, wir sollten Mathe haben.
Okay, ja, das ist jetzt tatsächlich überraschend, weil das hätte ich jetzt bei einem Fach Informatik-Ausbildung vielleicht schon erwartet.
Wir haben es aber auch nicht. Also wir haben Mathe am Anfang ein Modul gehabt, aber prinzipiell haben wir auch nicht mehr
Mathe. Warte mal. Also wir haben jetzt die Ausbildung hat kein Mathe, die Fachhochschule, also die BA hat kein Mathe. Wenn Stefan wieder ansprechbar ist, Stefan, du hast auch was mit Informatik studiert, oder? Du hattest bitte Mathe.
Ich hatte Mathe, ja, da okay. kommen wir dann gleich zu.
Okay, weil so langsam mache ich mir Sorgen, was also ich da eigentlich Mathe. Getrieben habe in meinem Leben, weil ich hatte fast nur Mathe.
Also wir haben so in Geschäftsprozesse machen wir mal Zinsrechnung. Also das ist das höchste der Gefühle in Mathe. Und da fallen auch schon alle irgendwie der Reihe nach
mit, oben. Mit Zinseszins in einem?
Ja. Glaube ja. Komm ab und zu mal eine Aufgabe.
Also als ich damals mit dem Studium angefangen hatte, hatten meine Brüder sich einen Scherz erlaubt und hatten meiner Großmutter sehr glaubhaft gemacht, dass mir die Bruchrechnung Probleme macht und ich deswegen ein paar Sechstklässler Nachhilfe nehme. Und das hat sie wohl sehr kurz tatsächlich geglaubt. Schönen Gruß an meine Oma.
Bevor wir zu deinem Studium kommen, trotzdem noch die Frage, wie war so der erste Praxistag und was war so danach in den folgenden Tagen deine Aufgabe oder was hast du da so gemacht?
Das weiß ich nicht mehr so wirklich. Aber ich kann mich noch grob erinnern, dass wir, ich glaube, zuerst mal Monitore für mich zusammengesucht haben, weil wir am Anfang relativ knapp mit okay. denen waren.
Das heißt, der Arbeitsplatz wurde bereitgestellt. Das ist ja quasi ja. bei allen so. So, der Arbeitsplatz steht. Was ist das erste Programm, was man startet? Der Browser wahrscheinlich, um irgendwas, seine E-Mails abzurufen. Okay, aber was hast du gemacht? Du musst ja dann irgendwie schon mal angefangen haben, eine Aufgabe zu bekommen.
Das weiß ich nicht mehr. Ich weiß noch so, was meine größeren Aufgaben waren im ersten Lehrjahr.
Zum Beispiel?
Da ich ja schon ein bisschen Vorwissen habe, habe ich zum Beispiel ein alten Versionskontrollsystem auf Git umgezogen, was dann irgendwie so 9 Monate gedauert hat.
Robert, bitte sag SVN auf Git und nicht CVS auf Git.
Nein, das war irgendwie Jedi, das ist irgend so was Delphi-eigenes.
Ach Gott, oh Gott.
Also es kann man eigentlich nicht Versionskontrollsystem nehmen, irgendwie so, wir nummerieren Dateien und tun die irgendwo hinschieben. Und wir haben irgendwie ganz, also es ist fürchterlich.
Okay, das heißt, du hast die Aufgabe gekriegt, das zu migrieren und hast das schon mal gut machen können wahrscheinlich, weil du das Vorwissen hattest. Ja. Noch ein anderes großes Projekt, weil du Projekte sagtest.
Ich habe zum Beispiel noch eine Windows 2000 vor allem auf Windows 7 umgezogen, damit wir auf Legacy sind und nicht auf Uraltsteinzeit.
Na, da hast du ja jetzt nächstes Jahr was vor, ne? Ich meine, der Windows 7 Support hat Januar 14 geendet, wenn ich mich jetzt nicht alles täuscht.
Ich bezweifle, dass das auf irgendwas Neues umgezogen wird.
Januar 2020 jetzt tatsächlich.
Ja. Im Januar, am 14. Januar
2020. Also 14. Januar, okay. Ich dachte jetzt gerade Januar 2014.
Nee, verzeih. So alt ist es dann doch nicht.
Also ich glaube, das wird für immer in dieser Windows 7 VM drin bleiben. Das kommt dann nicht mehr raus.
Aber also wir haben auch Azubis, da wo ich arbeite. Und dort wird uns immer eingebläut, Azubis dürfen nichts machen, was wiederkehrend ist und was die Arbeit eines normalen Mitarbeiters quasi beschreiben würde. Das heißt, du hast jedes Mal ein anderes Projekt oder jedes Mal andere Aufgaben oder gibt es durchaus immer wiederkehrende Aufgaben? Keine Ahnung, sowas wie ja, halt das Umziehen dieser VM. Wenn das mehrfach passieren müsste oder mehrfach passiert ist, dann ist das ja schon wieder schwieriger, als wenn du jedes Mal was Neues lernst. Also es geht ja darum, dass du was beigebracht bekommst.
Das ist halt, ich habe die halt einmal umgezogen, weil wir halt nur eine haben.
Okay,
aber
das heißt immer wieder andere Aufgaben oder gibt es wiederkehrende Aufgaben?
Es ist schwer zu sagen, ob jetzt wiederkehrende, also ich meine, der Typus ist wahrscheinlich wiederkehrend, aber was ich jetzt wirklich mache, das ist nicht wiederkehrend, weil wenn es wiederkehrend wäre, hätte ich mir beim ersten Mal schon was zusammengebastelt, dass ich das nicht nochmal machen muss.
Sehr gut. Aber das heißt, du bist bei einem Unternehmen oder bei mehreren Unternehmen?
Ich bin bei einem Unternehmen.
Mhm. Und dort immer in derselben Abteilung oder schaust du dir auch verschiedene Abteilungen an?
Also ich saß mal physisch in einer anderen Abteilung, habe da aber wahrscheinlich auch das Gleiche gemacht wie immer. Also da war nicht großer Unterschied.
Okay.
Und weil du gerade gesagt hattest, Azubis sollen nicht so die Arbeit von normalen Mitarbeitern machen. Also ich habe meistens schon das Gefühl, dass ich die Arbeit von einem Vollzeitangestellten mache und jetzt nicht extra irgendwie einfache Azubi-Aufgaben kriege oder irgendwas extra, sondern es fällt halt jetzt an, irgendwer muss das machen und dann bin ich halt so, keiner macht sonst, also landet es bei mir.
Sandro ist kritische Infrastruktur.
Bist du im Backup? Also einer meiner Azubis hört auf jeden Fall zu oder einer unserer Azubis, dem wird das hoffentlich bekannt vorkommen. Also wir versuchen schon, den Leuten da verschiedene Aufgaben zu geben. Meistens solche Sachen, die wir wahrscheinlich gerne selber machen würden, aber es zeitlich nicht schaffen. Das heißt, dort sind das nicht speziell Informatik-Azubis oder Fachinformatiker, sondern da sind es Elektronik-Leute, die wir haben. Und dort basteln wir halt immer schöne Sachen mit denen. Also versuchen immer halt eine Steuerung, also Mikrocontroller-Steuerung zu bauen, irgendwas Tragbares. Jetzt haben wir ein E-Paper-Display gebaut letztens, also was halt quasi akkubetrieben ist und versuchen halt damit Dinge zu tun, die eigentlich nicht in unserem täglichen Aufgabenbereich sind, die aber schon für die Firma einen Mehrwert haben. Also zum Beispiel das E-Paper-Display hängt jetzt an einem Raum und aktualisiert sich regelmäßig selber und hat halt die Veranstaltungen des Raumes am Raum quasi angezeigt. So. Und sowas versuchen wir immer, weil, wie gesagt, sowas würde ich eigentlich gerne selber massiv eigentlich nur das machen, aber das geht halt nicht und deswegen beschäftigen wir die damit. Sowas machst du nicht? Also hast du nicht das Gefühl?
Nicht so richtig.
Okay.
Also ich kriege eher so, keine Ahnung, es hat sonst keiner Zeit, das zu tun und es ist so semi-zweitwichtig. Mhm. Also es ist jetzt nicht so, dass es wirklich kritisch ist, damit die Firma da morgen noch funktioniert, aber damit sie irgendwie nächsten Monat noch funktioniert. Also.
Also solltest du einen anderen Betrieb suchen, ich hätte da eine Idee. Stefan, würde ich jetzt mal vorschlagen. Du hast deine erste Computererfahrung, ist meine erste Frage.
Meine erste Computererfahrung.
War der Computer noch aus Holz?
Ich erinnere mich, dass ich mit 7 Jahren...
Der Zuse 1, Z1. Der
nee, nicht sein. Es war schon X86. Nee, ich mit 7 Jahren, damals noch in der Grundschule, also das war eine Grund- und Realschule war das, und da gab es ein Computerkabinett, wo die höheren Klassen Informatikunterricht hatten, und ich war da ganz fasziniert davon offenbar, und irgendwie hatten das dann auch meine Eltern eingefädelt, dass ich da quasi bei der 7. Klasse mal quasi mit daneben sitzen konnte, wenn die Informatikunterricht hatten, und da wurde irgendwie unter DOS mit Turbo Pascal gearbeitet.
Wie lange hat es gebraucht, bis du den Beep-Befehl gefunden hast? Weil das war quasi bei uns der Untergang der gesamten Informatikunterrichts. Da konnte man den Computer piepen lassen in verschiedenen
Frequenzen. Viel mehr Erinnerung als das habe ich auch daran nicht. Also ich sehe vor mir halt dieses Computerkabinett. Das war so quasi an einem längeren Gang war das so als Glaskasten eingelassen. Also das war auch richtig prominent irgendwie, wenn man da durch die Schule gelaufen ist, ist man immer vorbeigekommen. Viel mehr kann ich mich nicht erinnern. Außer dass das war nicht Turbo Pascal, das war Quick Basic damals unter DOS.
Ach du Gott.
Ja, ja.
Ach du großer Gott.
20 GoTo 60.
Warte mal, Quick Basic nicht, das ist mittlerweile Visual Basic, oder? Und worin sind die ganzen Makros geschrieben von Office?
Das
sind
ja, alles, Visual Basic for Applications, das ist VBA.
Das übrigens, Leute, ist der Grund, warum man immer noch nicht auf Word-Dokumente in E-Mail anhängen klicken darf, weil es immer noch Leute gibt, die damals damit angefangen haben, dort abgefahrene Visual Basic Dinge zu schreiben und mittlerweile so gut darin sind und nie aufgehört haben, dass sie damit mittlerweile auch Viren schreiben können.
Ja.
Also diese Makros sind in Visual Basic und aus dieser Zeit entstanden.
Das Problem ist halt, das ist halt für die Leute glaubwürdig, ne? Weil wegen dieser ganzen Leute, die da halt ihre komplette Business-Prozesse abbilden in Word- und Excel-Makros, ist das halt auch glaubwürdig für Leute, wenn sie dann irgendwie eine Rechnung bekommen als Word-Dokument und dann sagt das Ding, ja, aber hier muss erstmal Makros anmachen, dass sie dann das halt auch durchklicken. Ne? Wenn das halt nicht der Fall wäre, dann würden die Leute halt stutzig werden vielleicht. Also das ist ein bisschen wirre Hoffnung, aber die Hoffnung stirbt zuletzt, ne?
Okay, das heißt, das Interesse an den Computern war schon immer da. Dann hattest du wahrscheinlich irgendwann auch mal einen eigenen Computer oder hast du direkt angefangen damit
ja, zu studieren? Ja, also wir hatten auch dann, das war dann so diese Zeit, wo ich da im Informatikkabinett war, das war auch so die Zeit, wo wir dann so den ersten Aldi-PC gekauft haben.
Der war von der Firma Medion wahrscheinlich, ne?
Ich weiß nicht, ob es damals schon Medion hieß.
Ah, okay, es gab eine Zeit vor Medion?
Naja, so 1998 oder so, Größenordnung. Weiß ich nicht. Ich war damals nicht im Kaufprozess beteiligt.
Das war die Zeit, Kinder, wo die Computer noch Turbo-Tasten hatten. Da konnte man eine Turbo-Taste drücken, aber genau. Doppelt so schnell. Ich hatte dort meine Turbo-Tasten-Computer.
Für wie lange war er dann doppelt so schnell?
Das konntest du einfach stecken lassen. Also hat er nur mehr Strom verbraucht und mehr Wärme erzeugt. Das hatte aber den Vorteil, dass man bei Warcraft 1 konnte man quasi, das ist ein Strategiespiel, keine Ahnung, die meisten werden es als Warcraft 3 kennen oder was auch immer, Dota, was auch immer. Auf jeden Fall konnte man dann quasi in so einer Art Zeitlupen-Modus spielen, wenn man den Turbo rausgenommen hat und konnte alles zusammenklickern und hat dann wieder auf schnell gedrückt und dann lief alles ganz schnell ab. Doppelt so schnell.
Honky wurde noch als Cheater entlarvt und wird jetzt gleich beim Battle.net gebannt.
Beziehungsweise es gab eine Weile dann auch die alten DOS-Spiele und die waren noch nicht so komplex geschrieben. Das bedeutet, dass ihre Zeit tatsächlich auf den Prozessortakten basiert hat. Das heißt, als die Prozessoren schneller wurden, wurden die dann irgendwann unspielbar, weswegen man dann da den Turbo rausnehmen musste, damit man das noch benutzen konnte.
Alte Menschen sind alt.
Ja.
So.
Also zu meiner Zeit war das ja noch ganz anders.
Okay, kommen wir zurück zu deiner Zeit. Computer hattest du, hast du schon irgendwas programmiert, bevor es losging?
Also das erste Mal, dass ich Software im Internet veröffentlicht habe, die ich selber geschrieben habe, das war, glaube ich, mit wo ich 14 war oder so. Das war noch zu der Zeit, also das kann man sich auch bildlich vorstellen, das war noch die Zeit, wo man noch Telefonleitungen verlegen musste durch die Wohnung, wenn man ins Internet wollte und wo man auch gesagt hat, ich gehe jetzt ins Internet und das muss man dann halt zeitbegrenzen, weil solange können wir halt keine Festnetzanrufe entgegennehmen.
Stefan, leg auf, Mutti will telefonieren.
Genau.
Gab es wirklich noch die Zeit?
Ja, und die Upload-Geschwindigkeiten waren halt so grausam, dass ich dann, wenn ich irgendwie von meiner Webseite eine neue Version gebaut hatte, zum Beispiel, weil dann halt eine neue Version von meinem Programm draus war, bin ich dann in die Innenstadt gefahren und ins Internetcafé gegangen. Und die hatten dann eine DSL-Leitung. Boah.
Digital Subscriber Line,
genau.
Wenn man
das
genau ist.
Nee, das, was ich damals gebastelt hat, das war dann tatsächlich im VisualBasic.net. Um den Bogen wieder zu Ende zu schlagen. Ja, das habe ich noch zu Hause liegen. Ich habe zu Hause noch Visual Studio 2005, die Education Edition, rumzuliegen.
Und, okay, aber was hat die Software gemacht?
Es war damals, da habe ich damals ein Flash-Spiel ziemlich viel gespielt, also so ein Browserspiel. Das war ja so ein Jump'n'Run im Wesentlichen mit Leveln von der Größe halt, wie das Spiel genau ist, die man halt alle auf einem Bildschirm sehen kann. Man musste da halt durchhüpfen und Gegnern ausweichen und so weiter und so. Und ich hatte eine Software gemacht, die Level generiert aus Bildern. Also
okay.
Quasi, du hast halt ein Bild reingegeben und dann hast du halt gesagt, welche Farbkanäle du halt haben wolltest. Und dann konntest du dann zum Beispiel den blauen Farbkanal umwandeln halt in blaue Objekte in dem Spiel. Und so, das hat dann auch relativ gut funktioniert. Und ich habe dann noch ein paar andere Sachen gemacht. Ich bin mir dann nicht mehr ganz sicher, was die anderen Kram alle waren. Ja, auf jeden Fall alles. Es hat sich quasi ein ganzes Ökosystem an Spielen um dieses an Utilities um dieses Spiel herum entwickelt.
Darf man das Spiel sagen?
Das Spiel heißt N, wie der Buchstabe. Ich weiß aber nicht, ob es das noch gibt.
Hab ich noch nie gehört.
Aber wahrscheinlich, wenn man irgendwie bei Wikipedia nach dem Spiel sucht, falls es den Artikel noch gibt, dann wird man vielleicht ein paar Edits von mir finden.
Sehr schön. Okay. Das heißt, computeraffin, programmiererfahren und dann direkt zum Studium?
Dann direkt zum Studium, aber nicht Informatik, sondern Physik.
Ja, liegt nahe.
Weil, ja. Ich hatte damals die Position vertreten, dass das halt ein Hobby ist und das werde ich doch nicht als Beruf machen oder sowas.
Das,
ne?
Setzt sich nie durch.
Genau.
Physik hat es schon immer gegeben und
genau.
Wird es immer geben.
Internet ist Neuland.
Ich meine, Max Planck hat man zwar abgeraten vom Physikstudium mit der Begründung, das Wesentliche ist erforscht. Max Planck hat das Gegenteil bewiesen. Nee, tatsächlich war das zu der Zeit, 2006 so, hat dann die Industrie gesagt, händeringend, wir brauchen Physiker, wir haben viel zu wenig Physiker. Und ich habe mich dann halt deswegen auch für das Studium entschieden und habe sofort die erste wichtige Lektion gelernt, immer antizyklisch kaufen.
Warte, ein Physiker möchte widersprechen.
Keine Ahnung, ich erinnere mich nur nicht daran, ich bin gerade irritiert. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass die Industrie irgendwann gesagt hat, wir brauchen Physiker. Aber
also es war damals irgendwie kommuniziert worden, als es so okay. Für mich so um die Berufswahl da ging. Jedenfalls, ich bin 2012 dann halt mit dem Studium fertig gewesen und siehe da, der Physikermarkt ist quasi voll. Und da ich auch noch den Fehler gemacht habe, in der theoretischen Physik zu diplomieren, wäre dann so im Wesentlichen halt die Forschungskarriere eine Option für mich gewesen. Und die Forschungskarriere ist ja nun leider ziemlich prekär in Deutschland, was auch eine ziemlich schockierende Entwicklung ist, wenn wir jetzt Zeit hätten, darauf einzugehen. Also dann würde man halt irgendwie so in befristeten Verträgen immer hängen für 2-3 Jahre irgendwie auf einer halben Stelle, wo man dann aber eigentlich trotzdem Vollzeit arbeitet, weil das Paper muss jetzt trotzdem veröffentlicht werden, damit man genug Zitation hat, um dann die nächste Stelle zu kriegen und die Doktorarbeit muss auch irgendwann fertig werden und so weiter.
Also aus Erfahrung ist das eines der letzten Worte, das ein Wissenschaftler lernt, unbefristet.
Genau, und deswegen habe ich mich dann in der IT umgeguckt und bin dann relativ schnell bei einem ansässigen örtlichen Unternehmen umgekommen, die mir sofort eine unbefristete Vollzeitstelle als Entwickler gegeben haben und mich da auf eine alte Perl-Applikation raufgeworfen haben, die war zu dem Zeitpunkt so gefühlt schon abgekündigt. Ich kann aus meinen guten Quellen in der firmenintern berichten, dass sie immer noch im Einsatz ist und auch keinerlei Zeichen sagt, dass mittlerweile es ist eine auch so Cloud-Infrastruktur in der Richtung und damals war das halt alles noch irgendwie Homebrew. Mittlerweile ist das dann umgeschrieben worden und macht jetzt was mit OpenStack. Also es sehe ich eine rosige Zukunft voraus, trotz dass das Perl ist.
Und, okay, aber dann zum Studium. Du hast dir das rausgesucht, hast du wo hast du studiert?
Ja, das war ja dann das Physikstudium. Danach habe ich dann halt gesagt, ich gehe jetzt schon in die Informatik, aber ich würde schon noch gerne so ein Informatikstudium machen. Und der Arbeitgeber, bei dem ich dann untergekommen bin, hat mir gesagt, ja, komm zu uns, wir stellen dich Vollzeit an und wir geben dir so eine extra Teilzeitvereinbarung, dass du nebenher noch studieren kannst. Und dann war ich dann für 30 Stunden die Woche, beziehungsweise später dann für 25 Stunden die Woche angestellt und bin dann nebenher noch zur Uni gefahren und habe dann noch ein Bachelorstudium absolviert. Planmäßig eigentlich 3 Jahre, dadurch, dass ich es halt in Teilzeit gemacht habe, ist das dann gestreckt worden auf 5 Jahre. Und das hat dann auch relativ gut funktioniert.
Das heißt, hier vor Ort in Dresden irgendwo?
Genau, ja.
Und wie war die genaue Bezeichnung des Studiengangs?
Bachelor Informatik.
Okay.
Also das ist wirklich die, in Anführungszeichen, reine Lehre.
Okay. Und das ist also der erste, was waren so die Inhalte? Weil ich habe die Vermutung, dass die anders waren als das, was wir bisher gehört haben. Die anderen hatten nämlich gar kein Mathe.
Mathe, ja.
Ja, also und dann noch ein bisschen
Mathe. Das stimmt so nicht, aber wenig.
Wir hatten weniger Mathe als im Physikstudium. Im Physikstudium hatten wir 4 Semester Analysis. Im Informatikstudium waren es dann 3 Semester insgesamt, die an Mathe waren. Im ersten Semester 2 Vorlesungen und im zweiten Semester dann eine Vorlesung. Und ja, das sind halt so diese ganzen Inhalte, die man von Mathe...
Wo habt denn ihr studiert? Holy moly. Simon, gib ihr die Freiberg-Keule.
Was?
Hast du nicht in Freiberg? Doch, du hast dann...
Naja, aber also ich muss mal sagen, die Freiberger Mathematik ist da eher sehr, sehr handzahm gegen die Leipziger Mathematik. Nee, aber du hast die Mathe tatsächlich nochmal gemacht und du konntest es nicht irgendwie dir anrechnen
lassen? Ich konnte mir ein bisschen was anrechnen lassen, also hauptsächlich gegen den so lineare Algebra und sowas. Allerdings hast du tatsächlich, wenn du dann reinguckst, in die Curricula relativ wenig Überlappung zwischen Physik und Informatik, denn bei Physik geht es ja um kontinuierliche Rechnung, also halt Differentialgleichungen und Hilberträume und sowas, während du in der Informatik ja mit diskreten Strukturen rechnest, also halt zum Beispiel mit dieses ganze Rechnen modulo Ganzzahlen stimmt, und sowas, ne? Galoisfelder, Graphentheorie zum Beispiel, das ist halt alles für Physiker komplett irrelevant.
Ja.
Oder sagen wir mal größtenteils irrelevant. Ne? Sei denn, bist du irgendwie Joscha Bach und hast die Theorie, dass das Universum alles eine große Rechenmaschine ist, dann wirst es natürlich relevant sein, ja. genau, also Mathe ist ein durchaus signifikanter Anteil. In den ersten 2 Semestern gibt es auch ein bisschen Überlapp zu der Medieninformatik. Da ist tatsächlich das bei der TU Dresden so organisiert, dass die Informatiker und die Medieninformatiker die ersten 2 Semester zusammen machen, damit man sich dann nochmal umentscheiden kann zwischen beiden Studiengängen, wenn man halt feststellt, dass die Informatikinhalte einem zu krass sind, kann man vielleicht doch noch auf Medieninformatik umschwenken oder andersrum, wenn man vielleicht irgendwie mit Medieninformatik anfängt und dann doch irgendwie feststellt, ach, das ist mir jetzt doch viel zu viel Grafikgedöns und sowas, ich möchte doch lieber ein bisschen Formeln schubsen, dann kann man noch zur Informatik rüberwechseln. Wenn man dann halt in der Informatik drin ist, dann hat man diese ganzen Inhalte aus der theoretischen Informatik quasi jedes Semester so eine Vorlesung, also solche grundsätzlichen Algorithmen, ne, so Suchalgorithmen, Wegealgorithmen, sowas. Man lernt so Datenstrukturen kennen, ne, so die Bäume und Graphen und sowas. Man lernt Aussagenlogik, Prädikatenlogik und sowas. Also da gibt es schon sehr mathelastige Vorlesung. Also ich meine, Informatik, je nachdem, wie man es klassifiziert, kann man eigentlich auch das auch als Teilgebiet der Mathematik sehen.
So ein normales Studium geht halt auch viel tiefer rein in die Theorie meistens, als jetzt beispielsweise bei mir ein duales Studium. Also ich mache quasi fast das Gleiche, nur halt in der Hälfte der Zeit. So.
Genau, darauf wollte ich nämlich hinaus, dass es nämlich verschiedene Arten und Weisen der Ausbildung gibt, dass es quasi im Studium sehr theoretisch dahergeht. Ich weiß nicht, Stefan, wie lange hat es gedauert, bis du die erste Programmieraufgabesprache hattest, die jetzt nicht irgendwie rein theoretisch ist?
Tatsächlich, im ersten Semester gibt es Algorithmen und Datenstrukturen, da werden halt solche Algorithmen in C runter implementiert, also halt eher so auf der auf dem Papier-Ebene.
Wir hatten da so einen Pseudocode, als ich das gemacht habe.
Im zweiten Semester geht das dann mit der Vorlesung weiter und das zweite Semester wird in Haskell gegeben.
Holy Schmidt.
Ich habe in Haskell tatsächlich auch eine Vertiefungsveranstaltung gemacht. Das war bewusstseinserweiternd, ungefähr so wie diese Prolog-Teile, die ich mal in der Schule hatte. Das war auch sehr bewusstseinserweiternd. Also da bin ich auch wenn das was ist, was ich nicht praktisch verwende, ist es durchaus sehr interessant, sowas mal gehabt zu haben. Kann ich auch durchaus jedem mal empfehlen, mal, wenn man die Möglichkeit hat, an Uni mal so ein Semester irgendwie so einen Haskell-Kurs zu machen. Natürlich je nachdem, wie gut der Dozent ist. In dem Fall war es ein guter Dozent, der aber leider, glaube ich, auch mittlerweile nicht mehr in der Uni ist. Den habe ich jetzt auf dem Kongress neulich getroffen. Der ist mittlerweile bei so einer Ausgründung. Also es ist halt Mathematik, es ist diese theoretischen Inhalte der Informatik, es geht auch in die Richtung Elektronik. Also man hat so ein bisschen eine Vorlesung, wo so die physikalischen Grundlagen von Elektronik gelehrt werden, wo ich die natürlich alle in die Tasche gesteckt habe mit meinem Vorwissen und alles, wo die dann komplett schockiert waren, dass ich Integrale lösen konnte. Und es gibt auch ein Elektronik-Praktikum, wo man halt mal so ein paar Schaltkreise zusammensteckt und dann halt Sachen misst und sowas. Das ist aber relativ Schmalspur-Variante. Da gibt es aber tatsächlich, wenn man eher eine elektroniklastige Informatikausbildung machen will, zumindest an der TU, einen speziellen Studiengang Informationssystemtechnik.
Gibt es den immer noch?
Ich glaube, also zumindest als ich bis 2017 da war, gab es den.
Ah, okay.
Okay, also lass uns das mal so ein bisschen zusammenfassen, damit wir dann nämlich drüber diskutieren können, was die Unterschiede sind und wo wir es vielleicht versuchen können, was man sich hätte vielleicht noch gewünscht oder sowas. Also zusammenfassend kann man sagen.
Aber Programmieren halte, um das vielleicht noch abzuschließen, es gibt ein einziges Modul Softwaretechnologie Praktikum heißt das. Also Softwaretechnologie ist so eine Vorlesung, wo man so, falls jemand das hier kennt, hier die, wie hieß denn das auf Deutsch, diese Patterns, ne?
Muster.
Es ist halt ein feststehender Begriff, ne? Diese objektorientierten Entwicklungsstrukturmuster. Wenn das dann das 90er Jahr, es gibt da so ein Standardwerk aus den 90er Jahren, wo vier Leute halt mal solche Patterns aufgeschrieben haben. Und es gibt dann wie diverse Professoren, die das jetzt so als den heiligen Gral von objektorientierter Programmierung ansehen, das jetzt bis in alle Ewigkeiten lernen, obwohl eigentlich die Realität schon wieder sich weitergedreht hat. Und da gibt es halt dann von demselben Dozenten gibt es dann ein Praktikumsprojekt, was man dann im dritten Semester macht, wo man tatsächlich so 180 Stunden ist angesetzt, tatsächlich eine Applikation implementiert. Also man wird dann in Gruppen von 5 eingeteilt und soll man halt sowas machen wie so einen Webshop implementieren. Und die stellen darauf ab, so ein bisschen den Entwicklungsprozess in einer echten Firma zu simulieren. Also du hast dann halt deinen Tutor, der dir dann zugeteilt ist, der tritt dann quasi halt als der Einkäufer auf, der halt das Produkt haben will. Und du musst es halt nach seinen Spezifikationen entwickeln und er ändert natürlich andauernd seine Meinung, wie es aussehen soll und sowas. Und ich habe das persönlich als extrem praxisfern wahrgenommen, weil von diesen 14 Wochen, die man im Semester hat, die dieses Praktikum dann halt auch geht, natürlich neben anderen Lehrveranstaltungen, nebenher ist man quasi 10 Wochen nur damit beschäftigt, irgendwelche Diagramme zu malen. Und das hat mit zumindest, wie ich die Softwareentwicklung in der Realität sehe, überhaupt nichts zu tun. Also klar, es gibt so ein bisschen eine Praxisfindungsphase und vielleicht ist es ein bisschen formaler, wenn man tatsächlich Entwicklungsverträge hat, wo verschiedene Unternehmen das halt miteinander vereinbaren, Programme zu entwickeln. Aber so im normalen internen, firmeninternen Betrieb hat das nicht viel mit der Realität zu tun.
Okay, das heißt, das Studium ist sehr theoretisch und vielleicht praxisferner.
Ja.
Das Universitätsstudium, sagen wir es mal so.
Ja.
Dann hat man das duale.
Zum Fachhochschulstudium kann ich jetzt nichts sagen. Also es gibt ja auch das reine Fachhochschulstudium, was kein duales Studium ist. Das soll praxisnäher sein, aber.
Ich kenne es auch noch vom Hören.
Aber man muss halt auch dazu anmerken, dass es viele Firmen gibt, die sich schwer damit tun, Leute von der Fachhochschule zu nehmen. gerade für die größere Firma. Ich weiß nicht warum, aber es gibt da so Rumore, dass es dann schon im Bewerbungsprozess quasi rausgeworfen wird oder stark aussortiert wird, wer an einer Fachhochschule abgeschlossen hat, statt an einer normalen Uni. Allerdings sollte man sich davon jetzt auch nicht abhalten lassen, wenn man halt merkt, man möchte eher praxisnäher studieren, sollte man das auf jeden Fall versuchen an der Fachhochschule. Und es gibt immer, fast immer eine Möglichkeit, über Vitamin B reinzukommen. Also zum Beispiel, wenn man auf einer Messe war und da eben persönlich Leute kennengelernt hat und dann auf die wieder referenzieren kann, dann hat man auch eine hohe Chance, quasi trotzdem genommen zu werden, wenn man gut ist.
Also ganz so möchte ich dem nicht zustimmen. Klar, es gibt Unterschiede. Das Studium an der Fachhochschule ist sehr praxisnäher. Das heißt, es wird da halt schon mal in Projekten gearbeitet und in Teams gearbeitet. Es wird Dinge programmiert. Man hat meines Wissens nach, zumindest von den Fachhochschulen, wo ich es mitbekommen habe, klassenähnlichere Strukturen. Also nicht so große Kurse und so große Veranstaltungen mit anderen zusammen, sondern schon ziemlich stringentes Zusammenlernen auch, also mit den ähnlichen Leuten so. Das ist halt anders im Studium, da hast du verschiedene Studiengänge und triffst halt die Physiker in der Physikvorlesung, du triffst aber auch die Informatiker und Mathematiker teilweise da drin oder umgedreht. Was es aber definitiv gibt, ist auch ein Unterschied in der Gehaltseinstufung. Also gerade beim öffentlichen Dienst werden Fachinformatiker anders gehandelt als Universitätsinformatiker. Keine Ahnung, ob das auch woanders ist. In der freien Wirtschaft spielt das wahrscheinlich weniger eine Rolle, da ist das GitHub-Profil wahrscheinlich wichtiger.
Na, wobei bei Unis ist es jetzt eigentlich besser. Also es gab eine klare Diskriminierung eigentlich zwischen Fachhochschule und Uni für die Diplomstudiengänge. Für die Bachelor-Master-Studiengänge darfst du es eigentlich nicht mehr machen.
Ich meine, du könntest ja dann auch so eine Mischung machen, von wegen, dass du Bachelor halt auf der einen Seite machst und Master dann auf der anderen Seite. Muss man dann gucken, wie das dann konkret funktioniert. Vielleicht noch ein paar Anmerkungen, was man beim Bachelor noch hat. Am Ende, so in den letzten zwei Semestern, kann man eine Vertiefung wählen, was auch dazu gedacht ist, dann, dass man sich dann so ein bisschen hinführt darauf, wo man dann die Bachelorarbeit schreibt. Das ist dann halt bei einem bestimmten Lehrstuhl, bei einem bestimmten Professor, die bieten dann meistens irgendwelche Themen an. Und zum Beispiel in meinem Fall war das dann, ich hatte eine Vertiefungsvorlesung maschinelles Übersetzen gemacht. Und das ist dann immer eine relativ entspannte Atmosphäre, dann diese späteren Vorlesungen, das hatte ich auch im Physikstudium schon gesehen, weil dann halt einfach die Gruppen schon kleiner werden, dadurch, dass es halt viele verschiedene Vertiefungen gibt und natürlich auch ein paar Leute mit der Zeit dann weggehen von der Anfangsmasse, sodass wir bei dieser maschinellen Übersetzen-Vorlesung, glaube ich, 10 Leute waren oder so. Also ein guter Betreuungsschlüssel, wenn man dann Professor dann vorne seine Vorlesung halten hat. Das heißt, man kann da auch durchaus mal ein persönliches Gespräch führen über einen Lerninhalt. Natürlich je nachdem, wie der Professor dafür zugänglich ist, aber das war dann in dem Fall, der war sehr dafür zugänglich und bin ich zum Beispiel mit ihm so ein bisschen ins Gespräch gekommen über Markov-Ketten und da meinte er dann halt so beiläufig, ach so ja, wenn Sie sich dafür interessieren, dann könnte ich noch gleich dafür ein Bachelorarbeitsthema geben und dann hatte ich auch gleich mein Bachelorarbeitsthema an der Stelle schon gehabt. Und allgemein diese Vertiefungen sind mal eine gute Gelegenheit, sich mal mit so ein paar Sachen auseinanderzusetzen, die man vielleicht so von sich aus nicht machen würde. Zum Beispiel hatte ich da auch eine Vertiefung Compilerbau gemacht, was ja auch ein großes Thema ist, wo man sich auch riesig miteinander aussetzen kann. Ja, ja. Ich weiß, wir sind schon fast hier am Ende, aber wir sind ja müssen wir gucken, machen vielleicht ein bisschen länger noch heute. Oder müsst ihr weg?
Wir werden es sehen.
Die Geldsache. Das ist natürlich ein großer Unterschied. Als Fachinformatiker in der Ausbildung oder als dualer Student hast du ein Gehalt, weil du bei einer Firma angestellt bist. Ich meine, die Ausbildungsgehalte sind jetzt auch nicht so großzügig, zumindest nach dem, was ich so mitbekomme. Aber
also mein Gehalt fürs duale Studium ist, davon kann man auf jeden Fall vernünftig leben, selbstständig, unabhängig.
Und das ist natürlich beim Studium eine andere Sache. Das Studium, da hast du erstmal kein Einkommen. Du bist ja, du gehst zur Uni einfach hin. Du hast natürlich auch keine Bewerbung oder sowas. Also es gibt teilweise zugangsbeschränkte Studiengänge, wo halt Numerus Clausus oder sowas ist. Aber zumindest bei der TU in der Informatik ist das nicht der Fall. Da meldet man sich einfach an, dass man jetzt vorbeikommt. Und dann wird halt geprüft, dass man die Voraussetzungen erfüllt. Also dass man halt Hochschulreife hat und sowas. Und dann kommt halt so, okay, ja klar, ist schön. Jetzt zahlen Sie bitte die Semestergebühren. Das sind 250 € im Semester oder sowas. Und dann kann man hingehen, aber man muss halt irgendwie sich noch einen Lebensunterhalt verdienen. Und was zum Beispiel eine Option ist, wenn man sagen möchte, ja, das sind hier, ist mir alles ein bisschen zu theoretisch, ich möchte gerne ein bisschen Praxiserfahrung noch dabei haben, wäre, sich da eine Anstellung zu suchen nebenher bei einer Firma, die Werkstudenten sucht. Und das kann ich auch aus eigener Erfahrung belegen, denn ich habe selber einen Werkstudenten, also ich bin nicht selber einer gewesen, aber ich habe neben dem Studium gearbeitet, von daher in dem Sinne so ein bisschen, aber jetzt gerade habe ich auch einen Werkstudenten, der auch an der TU Bachelor Informatik studiert Und das ist durchaus eine Möglichkeit, wie man da auch mit dem Uni-Studium eine Mischung zwischen Theorie und Praxis erreichen kann, die ein bisschen praxisnäher ist als das, was man von Uni alleine bekommt. Und man hat halt auch noch einen Lebensunterhalt dabei.
Was macht ein Werkstudent? Also wie ist die Zeitverteilung ungefähr?
Also er kommt halt, da ist halt die Ansage, das Studium geht vor. Und du legst deine Zeiten so, also er sagt uns halt, wie es halt jetzt gerade mit dem Stundenplan aussieht und sagt dann so von wegen, ja, ich komme jetzt für die nächsten 2 Monate, komme ich meinetwegen montags den ganzen Tag und irgendwie dienstags am Nachmittag oder sowas, ne? Also er legt dann natürlich seine Zeiten irgendwie so hin, dass er natürlich nicht so oft irgendwie hin und her pendeln muss. Generell ist das eine stundenbasierte Vergütung, also wenn er halt mal sagt, ich kann jetzt halt dieses Mal nur 10 Stunden pro Woche, dann ist es halt so. Und wir geben ihm eigentlich so ziemlich alles, was wir irgendwie auch machen würden, sofern es halt nicht zeitkritisch ist, weil halt natürlich klar ist, er ist halt irgendwie nur 10 Stunden die Woche da und kann halt auch mal sein, dass er mal kurzfristig sagt, ja, hier ist so ein Uni-Projekt, das braucht jetzt mal eine Aufmerksamkeit oder eine Prüfung, deswegen kann ich jetzt mal 2 Wochen nicht kommen. Aber ansonsten gebe ich ihm eigentlich, naja, sukzessive schon eigentlich alles, was wir auch so machen. Also er ist auch mit unserer Infrastruktur vertraut, er deployt auch nach Produktion.
Oh je.
Ja, es hat bis jetzt alles gut funktioniert. Natürlich ist das jemand, wo du mehr Review macht als bei einem normalen Angestellten, aber das ist ja klar, dass dafür ist ja so eine Möglichkeit auch da, dass man halt schon mal die persönliche Entwicklung auch durchläuft und schon mal, also zum Beispiel gebe ich ihm auch teilweise wirklich komplette Applikationen, die er selber bauen kann, damit er einfach mal Erfahrungen machen kann, irgendwie, die man halt hat, wenn man eine Applikation baut, dass man irgendwo in Probleme reinrennt. Und dann halt mal selber gespürt hat, das sind Probleme beim Design, da bringt ja auch nichts, das ihn andauernd an der Hand lang zu führen, irgendwie ihn zu sagen, hier sind die Sachen, auf die du aufpassen musst, das muss jeder schon mal irgendwie selber in die Zacken reinlaufen, dann lernt man das auch.
Können wir vielleicht für jemanden, der oder die gerade in der Schule ist, nochmal so grob zusammenfassen, für welchen Weg man sich so entscheiden kann. Wir haben jetzt 3 verschiedene Wege gehört. Es gibt vielleicht noch einen 4. und einen 5. Man kann ja auch als Freelancer einfach so anfangen zu arbeiten. Es gibt ja durchaus die Möglichkeit in der Informatik, auch wenn man jetzt viel Programmiererfahrung hat oder, keine Ahnung, ein guter Designer ist oder sowas und das halt informatisch irgendwie stützt, dass man halt frei arbeitet. Den Teil können wir jetzt nicht abbilden. Dafür haben wir einfach nicht die richtigen Leute hier und das ist auch nicht Thema der Sendung mit Ausbildung in IT-Berufen. Aber von den 3 Wegen, die wir jetzt gehört haben, ja, wir haben ein sehr, also ein praktisch angesetzteren, also mit der Ausbildung würdest du sagen, es ist ein praktischerer Ansatz, dass man quasi direkt beim Machen lernt?
Also in meinem Fall ist es so und in meiner Ausbildung, wenn ich keine Vorkenntnisse gehabt hätte, ich wäre da in der Probezeit wieder rausgeflogen, also wenn du keine Ahnung hast, mach es nicht und pass auf beim Geld, weil ich wurde beim Geld richtig hart beschissen.
Oh je.
Und ich hatte die Wahl zwischen Mechatroniker und Fachinformatiker. Und der Mechatroniker hätte mir einfach im 3. Lehrjahr 50% mehr Geld gegeben. Und feste Zusageübernahme, wenn ich meinen Führerschein in den 3 Jahren gemacht hätte. Und was ich so bei meinem jetzigen Arbeitgeber gehört habe, ist so, ja, du willst 30 Stunden machen, übernehmen wir dich halt nie. Macht halt der nächste Azubi dann die Arbeit vom Vollangestellten.
Aber eigentlich sind Auszubildende gesucht und auch Fachinformatiker werden massiv gesucht. Das heißt, als Berufschance, wenn man so eine Ausbildung gemacht hat, dann ist man durchaus am Arbeitsmarkt gerade. Ja, sag bitte.
Es sind wohl nach Berechnungen über 114.000 Stellen im Bereich Informatik. Klar, auch fachspezifische Stellen, wo sicherlich auch wieder Erfahrung gefragt ist, aber die sind jetzt gerade offen und das wird halt in den nächsten Jahren einfach zunehmen. Also auch wenn dein Arbeitgeber dich nicht übernimmt oder die Konditionen nicht passen, ich bin mir sicher, dass du einen Arbeitgeber finden wirst, der dich gerne nimmt und der dir auch bessere Konditionen anbietet. Also der Markt dafür ist da und auch die Nachfrage. Und die wird auch in den nächsten 20 Jahren da sein.
Auch in dem Unternehmen, in dem ich arbeite, sind gerade 3 oder 4 Stellen offen. Für Fachinformatik explizit.
Und ich bin da eigentlich auch relativ zuversichtlich, dass ich da irgendwas finde, weil du hast ja vorhin schon GitHub-Profil angesprochen. Meine GitHub-Kacheln sind da ziemlich bunt, deswegen.
Sehr schön. Okay, das heißt, sehr praxisnah, sehr learning by doing und direkt im Betrieb ist die Ausbildung. Das duale Studium ist ja so eine Mischform. Oder wollen wir erst wir machen doch schon das duale Studium. Das ist eine Mischform. Ne? Das heißt, man hat schon hands-on, man macht schon Dinge dort im Betrieb, man schaut sich alles mal an. Aber man hat halt auch die Studieninhalte mit scheinbar ein bisschen weniger Mathe.
mit ein bisschen weniger
Mathe. Kann man das so zusammenfassen?
Also genau, ich würde vielleicht auch nochmal kurz auf die Studieninhalte eingehen. Also ich habe zum Beispiel Programmieren drin gehabt. Bei uns hat sich das jetzt auf Java und JavaScript stark konzentriert. Ja. aber darüber hinaus sind halt auch solche Sachen wie zum Beispiel Rechner, Architektur, Softwarearchitektur an sich, wie sieht so ein Lasten- und Schriftenheft aus, aber eben auch Datenbanken und dann halt aber auch solche Themen wie Steuern und Finanzmanagement beispielsweise. Also ich kann das duale Studium für alle empfehlen, die wissen, dass sie irgendwie was mit Informatik machen wollen, aber nicht so ganz wissen, was genau und auch nicht so ganz wissen, wie tief sie in die Informatik an sich und in das Programmieren einsteigen wollen und gleichzeitig eben noch ganz, ganz viele Möglichkeiten offen haben wollen. Und generell kann man dazu vielleicht auch sagen, dass auch in den nächsten Jahren, egal für welchen Bereich man sich interessiert, Informatik im Hauptfach und was anderes im Nebenfach oder umgekehrt zu machen, macht auf jeden Fall Sinn, weil es einfach Kompetenzen mit sich bringt, die gebraucht werden.
Und der Charme dabei ist natürlich auch, was wir dann bei dem Studium als Kontrast haben werden, dass man dafür auch bezahlt wird. Ne? Das heißt, man hat zumindest die Miete drin und man hat ein bisschen weniger Stress. Also ich kann mich an Zeiten erinnern, wo ich von echt wenig Geld gelebt habe. Und ich weiß nicht, du hast es zwar berufsbegleitend gemacht, aber wie gesagt, wenn man nur studiert und das...
Also im Physikstudium hatte ich so ein Monatsbudget von 650 Euro oder sowas, mit dem ich rausgekommen bin. Also so
mit
quasi,
Miete, ne? Muss man auch noch bezahlen.
Ja, na klar. Ne? Also Miete für die Einraumwohnung war da auch mit drin. Das hat funktioniert tatsächlich, weil du hast ja als Student auch diverse Vergünstigungen, du isst günstig eine Mensa und sowas. Ne? Das hat sich bei mir so ein bisschen zusammengesetzt aus Kindergeld. Ich hatte halt ein bisschen Zuschuss von den Eltern und von Großeltern noch und so. Und ich hatte auch als studentische Hilfskraft gearbeitet. Also wenn man relativ gut ist in den Kursen, wenn man in den Prüfungen gut abschneidet, dann kommen dann auch von relativ alleine die Professoren auf einen zu und sagen dann so quasi ein Jahr später, möchtest du nicht deine Übungen leiten? Weil das wird halt von Studenten gemacht, weil es nicht genug Personal gibt sonst. So kann man sich auch ein bisschen dazu verdienen im Semester, wenn man jetzt nicht unbedingt gleich für die Firma arbeiten will irgendwo.
Ich habe damals BWLern Python beigebracht. Das war meine studentische Hilfskraft.
Das Uni-Studium ist halt ist auf jeden Fall die richtige Wahl. Wenn man irgendwie daran interessiert ist, in Richtung Forschung zu gehen, dann ist das eigentlich alternativlos, weil man auch zum Beispiel vermittelt bekommt, wie man eine wissenschaftliche Arbeit schreibt, wie man Recherche betreibt und sowas. Das hast du sicherlich in den Ausbildungsformaten oder vielleicht im dualen Studium auch weniger.
Nein, also ich habe in 3 von den 5 Semestern habe ich eine Studienarbeit geschrieben zu jeder Praxisphase, die dann zwischen 15 und 25 Seiten jeweils immer geschwankt hat, wo schon auch auf wissenschaftliches Arbeiten, zumindest von Seite der Uni, ein Auge drauf geworfen wurde und das halt aber gleichzeitig praxisnah ist, weil ich es ja mit dem Praxisunternehmen gemeinsam quasi schreibe. Und die Bachelorarbeit ist dann am Ende auch wissenschaftlich. Also ich würde sagen, Grundkenntnisse im wissenschaftlichen Arbeiten werden vermittelt. Allerdings ist die Methodik sicherlich nicht so tiefgreifend wie in einem reinen Studium.
Wird vielleicht, da die Zeit jetzt auch gleich rum ist, vielleicht als abschließende Frage einmal in die Runde werfen, was ich mir schon vorher aufgeschrieben hatte. Was glaubt ihr denn, was in eurem Curriculum am dringendsten fehlt? Was muss man dringend noch hinzufügen? Und ich würde die Frage für mich selber beantworten. Ich war im Informatikstudium schockiert, dass es keinerlei Diskussionen von Ethik gibt, also von Technikfolgenabschätzung. Hat prinzipiell gar nichts stattgefunden. Also klar, man könnte irgendwie so ein Vertiefungsproseminar oder sowas belegen, wo dann irgendwie am Ende 8 Leute sitzen von den 300, die da im ganzen Kurs sind. Aber es ist kein verpflichtender Inhalt in irgendeiner Form. Und was mich auch überrascht hat, ist, dass Urheberrecht niemals angesprochen wird. Denn als Programmierer ist man Urheber und man sollte zumindest irgendwie wissen, dass man auch Werksverträge quasi in seinem Arbeitsvertrag drin hat. Und man muss auch mit Lizenzen und sowas umgehen und das fehlt mir alles ein bisschen komplett. Was fehlt euch denn in eurem Curriculum?
Also Recht zum Beispiel hatten wir tatsächlich auch und auch Urheberrecht, so grundsätzliche Sachen. Was mir persönlich fehlt, aber das ist glaube ich was fast überall fehlt, sind zum einen die Punkte Persönlichkeitsbildung und zum anderen auch der Punkt Achtsamkeit, was einfach zunehmend wichtig wird, um beispielsweise mit Stress umgehen zu können, um vernünftig oder dauerhaft gut mit anderen Menschen zusammenarbeiten zu können. Aber wie gesagt, das sind Themen, die sich nicht rein auf das Studium beziehen, sondern finde ich allgemein einfach wichtig sind, die aber nirgendwo gelehrt werden, wenn man sich nicht selber dafür interessiert.
Und Sandro, bei dir? Was hättest du dir gewünscht?
kann ich einfach sagen, eine vernünftige Schule, wo irgendwie so Inhalte
zum Glück haben richtig wir das,
vermittelt werden.
Haben wir das nicht gesagt, wo du zur Schule gehst, und das werden wir auch hoffentlich nicht.
Es gibt in Sachsen, östlich von Dresden,
keine
andere Schule.
Ich glaube, das war tatsächlich ein Punkt, also gerade um einen Unterschied zu machen zwischen denen, die schon viel Vorwissen mitbringen und denen, die quasi bei Null anfangen, da eine Möglichkeit zu finden, das abzustufen in verschiedene Kurse, wäre, glaube ich, wichtig.
Oder dass der eine Lehrer überhaupt Unterricht macht.
Simon, haben wir was vergessen?
Immer.
Mit Sicherheit, ja.
Weil wir noch eine Minute haben, ganz kurz, was mir gefehlt hat bei mir, war Konfliktmanagement, ne, was man meinte, so mit anderen zusammenarbeiten, fand ich sehr fehlend. Und auch interkulturelle Debatten. Es gibt nämlich wirklich verschiedene Kulturen da draußen, und der Developer-Job oder der Informatikbereich kann einen doch dazu führen, dass man an gewisse Ecken stößt. Ne? Also wir Deutschen sind zum Beispiel sehr zielorientiert, wenn es um Projekte und Probleme geht. Das heißt, die werden direkt angesprochen und nicht verpackt oder so. Also Diskussionskultur ist ein bisschen anders. Und hätte ich das vorher gewusst, wäre es wahrscheinlich auch ein bisschen anders abgelaufen an manchen Stellen in meinem Leben. Also diese Art und Weise zu diskutieren, das muss man auch können. Mit anderen Kulturen.
Was für ein schönes Schlusswort, ne?
Ja, seid nett zu anderen Kulturen.
Genau. Gute Nacht. Hört uns gerne nochmal nach auf c3d2.de. Da gibt es alle Folgen oder ansonsten natürlich live jeden vierten Dienstag im Monat bei Coloradio UKW 98,4 99,3 immer um 21.30 Uhr.
Und wir suchen weiterhin die verschollene Sendung von 2018, Februar.
Vielen Dank. Wir würden euch mit einer Musik entlassen, aber wie ihr wisst, ist das heute nicht wirklich machbar.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.